Perimeter, der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Dann hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 17. Heute mit dabei sind Flyby.
Hallo.
Und Felix.
Und
ich auch. Wieder kleine schnucklige Runde. Der Rest ist irgendwie immer noch über einen großen Teich.
Oder halt nicht hier.
Oder nicht hier.
Nicht hier.
Ja. Aber vielleicht haben wir nächste Woche wieder mal einen Gast.
Vielleicht funktioniert es ja auch nächste Woche mit dem Teich.
Oder so, dann...
Vielleicht haben wir nächste Woche eine größere Runde, sagen wir es mal so.
Genau. Mehr Themen. Wie geht's euch? Alles klar?
Super, super gut. Wir haben es ja super... war irgendwas in den letzten Wochen? Ja, ne?
Es ist einfach nur schwül, warm und es regnet trotzdem.
Ja, also ich bin so ein bisschen, hört man vielleicht, bin ein bisschen heiser, aber ich glaube, das wird schon gehen.
Ja, das ist echt eine tolle Geschichte.
Ja.
Daher.
Die Tränen, ja. So, wer hat diese Pokémons gegessen?
Wir haben eine neue Kategorie der Woche.
Oder?
Die heißt, ja. Die Kategorie heißt, der Woche.
Die Kategorie der Woche heißt.
Oder Rubrik der Woche.
Ja.
Aber das ist noch gar nicht.
Nee, wir haben zwei, oder was?
Nee, wir haben irgendwie, also ich weiß nicht, wo ich es einordnen sollte, es war
ach so,
ja. Off-Topic. Und zwar, also besser, irgendwann in der Vergangenheit haben wir ja mal uns gefragt, ich weiß gar nicht, ob es in der Sendung war oder neben der Sendung, ob in Pokémon Land Pokémon gegessen werden.
Haben wir uns das gefragt?
Ich weiß es nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir es irgendwann mal gefragt haben.
Also ich habe mir diese Frage noch nie gestellt.
Ja. Jedenfalls habe ich sie mir irgendwann mal gestellt und dann habe ich die Lösung gefunden. Es gibt in Pokémon, in irgendeinem Pokémon-Teil, Gold, Super, Bronze, Statue, Version, gibt es eine Stelle, wo es ein Pokémon-Restaurant gibt. Und dort kannst du dann zum Beispiel, also Karpfen kannst du da essen, diesen Karpador. Und dann kannst du auch diese ganzen Pflanzen-Pokémon essen.
Pflanzen-Pokémon.
Ja, Pflanzen-Pokémon, die dann quasi als Salat verkauft werden.
Ich habe jetzt gedacht, da kommen dann die Pokémons hin, die Fights verloren haben.
Ja, auch. Ja, also die werden gegessen,
ja.
Kannst wahrscheinlich auch dein eigenes Pokémon mitbringen,
das gegessen wird. Klein gehäckselt und gegessen.
Ja.
Ja, super. Okay, dann haben wir also diese wichtige Frage der Menschheit auch geklärt. Kommen wir nun zur Rubrik der Woche, die diese Woche eine Verschwörungstheorie ist.
Ja, die Verschwörungstheorie der Woche. Und zwar geht es darum, um einen Pastebin-Paste, wo jemand irgendwie zusammengetragen hat, wie in Georgia und Florida in den USA, wie da wohl gerade die Zombie-Apokalypse ausbricht, weil da sind mehrere Fälle von irgendwie Kannibalismus und Brain Damage und Brain Diseases und sowas.
Ja.
Da wurde doch auch jemand angeknabbert, ne?
Ja, da hat jemand das Gesicht von dem anderen gegessen.
Ja. Genau.
Das wäre auch eine gute Überleitung gewesen, oder? Pokémon essen, Gesicht essen.
Genau, und dann zeigt er hier auf, so irgendwie, einer ist von irgendeiner Fledermaus gebissen worden und irgendwelche Krankheiten, die irgendwie übertragbar sind übers Blut. Und
Ich hab das mal angefangen zu lesen. Das beginnt ja damit, dass irgendwo so Test-Equipment für Mad Cow Disease, also was ist denn das, BSE-Rinderwahnsinn,
ja.
Von irgendwelchen Leuten gestohlen wurde und dann später wurde noch was gestohlen für tödliche Hirnkrankheiten und scheinbar hat es dann angefangen, das ist jetzt halt die Verschwörungstheorie, dass dann quasi sich durch dieses kontaminierte Equipment die Zombie-Apokalypse
super
verbreitet
gut.
Oder so.
Das ist ja gut, dass die Zombie-Apokalypse irgendwo in Florida anfängt. Ich meine, da ist sowieso.
Da gibt es so viele alte Menschen.
Ja. Genau. Und dann kommt Zombie-Tourismus.
Da Disneyland oder so?
Ist, glaube ich, Florida.
Ja, dann ist es nicht so.
Jedenfalls Zombie-Tourismus wird als nächstes dann kommen.
Genau, haben wir uns nämlich auch überlegt letztens, dass es wahrscheinlich dann schon so Zombie-Tourismus geben wird, dass du dann quasi sagen kannst: Okay, ich reise jetzt mal für 2 Wochen an die Ostküste. Und kann da irgendwie Zombies jagen oder so.
Ja. Zombies jagen.
Ja, ja, klar.
Ja, keine Ahnung. Ja. Oder du wirst da ausgesetzt ohne großes Equipment und musst dich dann durch eine zombieverseuchte Stadt schlagen.
Nee, so. Du kriegst alles Equipment, ist kein Problem. Du kriegst diese ganzen Shotguns und Shit, weil das ist ja, was du willst. Du willst Zombies den Köpfe wegschießen.
Ja, vielleicht willst du auch einfach nur irgendwie Überlebenstraining machen und dann irgendwie.
Ich glaube, das ist einfach, wenn du es irgendwo hier machst, bevor du zu den Zombies gehst und gegessen wirst.
Ist ein Argument, ja, definitiv.
Ja. Aber warte mal, wir hatten doch letztens in einem anderen Podcast diesen Zombie Survival Guide. Den sollte man vorher lesen, bevor man dann nach Florida fliegt.
Genau, der Zombie Survival Guide, den kann man generell mal empfehlen.
Ja.
Ja. Ja, dann empfehle den nochmal. Du hast ihn gelesen.
Ich habe ihn nicht gelesen, aber ich.
Der muss gut sein, so wie der Name ist.
vorzulesen. Ich kenne diverse Leute, die ihn gelesen haben und ihn gut finden, sagen wir es mal so.
Okay, also wenn ihr demnächst nach Florida fahrt, holt euch zuerst den Zombies Survival Guide und dann seid ihr vorbereitet für die Dinge, die dort kommen mögen.
Genau, wenn sie dann kommen.
Ich denke, die kommen.
Ist ja, schon. Ja, also klar, wenn es dann quasi da ist und ihr euch den Trip quasi nach Florida leisten könnt.
Genau. Ja, Kategorie Tote der Woche.
Und wer ist denn heute unser Tote der Woche?
Nee, ich würd erst sagen, dass du irgendwas gebaut hast. Dass,
genau, und
dass,
ich hab,
dass uns jetzt den Toten der Woche immer also, ausrechnet.
Genau, Tote der Woche war ja davor quasi ein Google Alert auf Keywords. Aber da kommt halt einfach viel zu viel irrelevanter Content drüber, nämlich von irgendwie Bild.de und sowas. Sowas, was man eigentlich alles nicht sehen will. Mhm. Und deswegen gibt es jetzt den Yahoo Pipes Tote der Woche Aggregator. Und der crawlt oder der hängt quasi an verschiedenen relevanten RSS-Feeds und durchsucht dort die RSS-Feeds, den Kopf, also die Headline und der Description-Text nach relevanten Keywords. Und wenn das dann halt passt, dann kommt es aus der Pipe raus und wir können es direkt verwenden.
Gut,
und bis jetzt ist es relativ gut. Es ist ein paar Sachen, die irgendwie komisch sind, weil da irgendwie was Komisches matcht, aber prinzipiell sieht das echt relativ, also es ist gute Verbesserung Vorgehensweise quasi aus. Und ja. Jeder kann sich das quasi selber ziehen, in seinen RSS-Reader reintun und sich darauf freuen, was dann.
Wenn es jetzt noch die Funktion hätte wie bei GitHub, dass man sagen könnte, hey, pack noch mal das dazu, dann wäre es
unfassbar. Ja, du kannst es klonen und du kannst, ich weiß nicht, du kannst, glaube ich, keine Pull-Requests schicken, aber genau. Du kannst es klonen und dann sagen, dass du es gemacht hast und dann nehmen wir es einfach.
Oh ja, okay. Das ist mal wieder eine Technologie von Yahoo, die großes Potenzial hatte und wäre
die einfach, also ich muss
Yahoo
ja sagen,
nicht auch schon so in der Kategorie Untoter der Woche.
Ja, also was ich ja sagen muss, Yahoo Pipes ist schon echt cooles Zeug, weil du hast quasi Rechenleistung für solche Sachen und zwar komplett free und die haben da auch nicht irgendwie Werbung dazu oder so, sondern es ist einfach nur da und das wird, finde ich, viel zu wenig verwendet, weil es ist cool und es funktioniert. Deswegen, Yahoo Pipes, super gut.
Genau. Ich bin ja echt mal gespannt, wann Yahoo den Bach runtergeht. Also ich meine, sie tun ja die ganze Scheiße schon so.
Hauptsache Yahoo Pipes wird gekauft und irgendwie weiterverwendet.
Ja, da hängt ja auch Flickr und so ein paar andere Sachen dran irgendwie. Aber ein
paar große Sachen noch.
Ja. Aber ich glaube, Flickr ist mittlerweile auch obsolet, mehr oder weniger. Also da gibt es ja mittlerweile auch diverse Alternativen, die man dann benutzen kann.
Ja, aber mir würde keine einfallen.
Facebook? Also Facebook ist momentan die größte Fotosharing-Seite, die es so gibt.
Stimmt, ja, besonders indem sie noch Insta-Dingsbums aufgekauft haben.
Genau, Instacast und Zeug.
Instacast.
Und ansonsten.
Aber ich finde ja, Flickr hat so einen Ansatz, irgendwie quasi professionellere Bilder der großen
Menge. Und vor allem kannst du danach suchen und kannst sagen, hier, ich will nur welche, die unter einer Creative Commons License stehen.
Zum Beispiel.
Also dafür benutze ich es halt
also
immer.
Also ich finde, dass Flickr mehr so für quasi so semi-professionelles Zeug ist. Also richtig professionell,
da ist eine Menge
dann
Schund, aber da sind auch
Aber wenn man das vergleicht mit Facebook,
Krebelfotos. Ja, und bei Facebook kannst du nicht suchen. Du kannst nicht nach Fotos suchen in Facebook.
Ja. Kannst nach Gesichtern suchen, oder?
Bestimmt, demnächst kannst du sie auf jeden Fall kaufen, kannst du sagen, ich will genau das Gesicht.
Das Gesicht würde ich gerne haben.
Also ich habe hier mal ein bisschen älteren Blogpost gefunden, ein paar Sachen davon kenne ich, zum Beispiel Zoomer.
Habe ich noch nie gehört.
Das ist auch so eine Foto-Community, die relativ cool sein soll. Dann Smugmug ist, glaube ich, relativ bekannt, das wurde doch letztens auch von irgendwem gekauft, ich weiß gar nicht mehr. Fotobucket, Picasa Web. Kennt man zum Beispiel noch von Google.
Ja, aber Fotobucket ist auch ein Scheiß.
Ja, aber es gibt da schon ein paar Sachen.
Ja, aber ich finde, es ist noch unique genug, dass es ruhig noch da sein kann. Also es ist noch nicht obsolet geworden, weil es etwas, was viel besser ist, einfach das komplette Ding ersetzt.
Ja,
das ist meine Meinung, keine Ahnung.
Ja, ja. Yahoo hat da alle Möglichkeiten und hat es irgendwie einfach vergeigt. Ja,
also man könnte damit noch mehr machen und das wäre garantiert irgendwie cooler, wenn man es richtig machen würde.
Sagen wir es mal so, es wäre wahrscheinlich cooler, wenn irgendjemand hergehen würde und jetzt Flickr einkaufen würde und da wieder irgendwie eine coole Community draußen machen würde.
So. Nee, wenn einfach Yahoo damit irgendwas Cooles machen würde. Was spricht denn dagegen, dass auch solche Leute irgendwie coole Sachen machen?
Die machen seit Jahren nichts mehr Cooles.
Ja, das heißt ja nicht, dass sie jetzt nicht anfangen können.
Ja,
nee. Also sagen wir es mal so, Yahoo ist mittlerweile auch bei einem Stand angekommen, wo halt die ganzen coolen Leute...
Die sind weggegangen.
Sind alle weggegangen. Ich meine, so selbst...
Die hatten ja mal richtig coole Leute.
Also, ich meine, selbst die letzte Bastion, Onkel Crockford, ist jetzt vor kurzem irgendwie weggegangen.
Also den Laden kann man nur noch klein häckseln und dicht machen.
Ja, aber die haben ja auch noch, keine Ahnung, Praktikanten und Studenten und so. Die können ja auch arbeiten. Und die haben ja die Idee.
Können doch auch arbeiten.
Ich weiß
nicht. Ja, theoretisch könnten die schon was Cooles machen. Aber,
ja, dafür sind die doch da,
aber oder? Aktuell sieht es halt nicht danach aus, als ob da noch irgendwas im Ansatz gehen würde.
Also... Ich hoffe ja darauf, dass Yahoo Pipes für immer bleibt, weil das ist cool.
Der große Witz der Geschichte ist ja, man musste ja ganz lange irgendwie eine Yahoo-ID haben und jetzt sehe ich hier Sign Up Now with Google und Facebook. What the fuck? Also echt.
Yahoo-ID, ja, keine
Ahnung. Ja, sie hatten ja dann irgendwann aufgehört, diese Flickr, also dass du dich nur bei Flickr anmelden konntest. Du brauchtest unbedingt eine Yahoo-ID mit, was weiß ich, mit E-Mail-Adresse und Pipapo. Und jetzt sehe ich hier gerade Sign Up Now und du kannst auch Google und Facebook nehmen.
Das ja, ist doch irgendwie. Ist doch nett.
Ja, aber es ist, naja, egal. Gut, wir waren aber eigentlich beim Toten der Woche. Wir wissen immer noch nicht, wer denn jetzt gestorben ist.
Ach so. Ja, also. Verstorben ist in der letzten Woche der Trollolo-Mann. Wie heißt er?
Trollolo.
Also, ich find's ja übel, dass wirklich in allen Eduard Headlines wird denn nur der Trollolo-Mann genannt.
Genau, Eduard Kiel. Der ist auch in der Wikipedia unter Trollolo-Man zu finden.
Tatsächlich. Und dieses Video, oh Gott.
Das ist so. Ja, also ich glaube, das kennt man. Der Mensch ist halt ein Meme.
Ja.
Und der ist jetzt...
Aber auch gar nicht so lange, oder? Es ist ja relativ neu, irgendwie 2 Jahre.
Ja, aber das Video ist schon sehr, sehr alt. Aber das Meme an sich ist vor 2, 2,5 Jahren oder so.
Ich würde jetzt raten, 2, 3 Jahre. Auf jeden Fall in die Richtung.
Da können wir doch mal hier knowyourmemes.com oder sowas
genau
verlinken dazu an der Stelle.
Also das Video ist von 1976. Und der ist da irgendwie in der UdSSR damals noch aufgetreten und die Texte von seinem eigentlichen Lied waren scheinbar zu politisch und deshalb durfte der das gar nicht singen und dann hat er halt stattdessen nur Trollolo gesungen.
Das war halt relativ viel in diesem Lied.
Und hier in der Wikipedia steht hier irgendwo, wann das tatsächlich...
Vor 50 Jahren.
Das Meme ist scheinbar Anfang 2010, also am Februar 2010 ist es bekannt geworden.
Drei Jahre.
Ne, wir haben 2012.
Ach, wir haben das ist ja quasi
bisschen über 2 Jahre.
Ja. Das ist, ja.
Also so 2,5 Jahre.
Ja, er ist jetzt verstorben, aber ich denke, er hat uns was Tolles hinterlassen und hat sich selber nochmal unsterblich gemacht damit.
In den letzten Jahren nochmal unsterblich geworden.
Ja. Ich meine, das Meme gibt's jetzt schon echt lang.
Ich weiß nicht, ob er auch, ja, also es hat tatsächlich echt lange überlebt, weil das Gesetz der Memes ist ja, dass du es für alles benutzen kannst.
Ja.
Man kann einfach überall Trollolo rein benutzen. Und deswegen funktioniert es auch so gut. Ich weiß gar nicht, ob er es noch mitbekommen hat. Der war schon 77 Jahre, also mit 77 gestorben. Und ich weiß nicht, ob er davon noch von seinem eigenen Hype noch so viel mitbekommen hat. Ich glaube nicht.
Wahrscheinlich nicht.
Ja, es kommt drauf an, ob ihm das jemand gesteckt hat oder nicht.
Ja.
Vielleicht.
Genau.
Ja,
aber ich wollte gerade noch mal sagen, wo wir vorhin bei Yahoo waren, im Chat ist gerade eine Domain gefallen, die mir gerade echt sehr gut gefällt. Und zwar der Steffen hat gemeint, dass viele Fotografen auf 500px.com, also 500px.com rumhängen. Und da sehe ich schon auf der Startseite sehr, sehr viele echt hübsche Bilder. Und es scheint also auch so eine Foto-Community zu sein, die das richtig macht. Nee, ich glaube, das ist einfach nur so hobbymäßig. Du kannst auch irgendwie nach Kategorien oder nach Stories sogar browsen. Das ist echt hübsch gemacht.
Und dann kann man nochmal einen Gegenentwurf dazu bringen. Youarenotaphotographer.com. Da sind nämlich Fotos von Fotografen, also Leute, die das professionell machen und gegen Geld verkaufen. Und die Sachen sind so richtig schlecht.
Oh, shit.
Macht keinen Sinn.
Ja.
Genau.
Tut also, es nicht.
Doch, geht drauf und denkt einfach WTF, youarenotaphotographer.com.
Also genau, ich habe vorhin auch noch den Link zu diesem zombiesicheren Haus in den Chat gepostet. Das könnt ihr euch auch mal angucken.
Ganz wichtige Sachen heute. Hier
Ja, natürlich.
Also das Binärgewitter,
das ist schon cool. Das hat so Zugbrücken und du kannst die kompletten Fenster, die bestehen mehr oder weniger aus Betonplatten, die du dann wieder einklappen kannst und so.
Mhm. Ja,
also
not Photographer, da kommst du ganz schön beschissen.
Ja. Okay, dann lass es mal zu den News übergehen, oder? Genug gewitzelt hier. Google, die sind ja ganz groß und ganz groß sind sie auch im Anmelden neuer Domains. Die wollen ganz, ganz viele Sachen haben.
Also wir sollten vielleicht kurz darüber reden, dass man es jetzt, was man jetzt machen kann, seit, weiß ich nicht, seit ein paar Monaten erst.
Ja,
seit ein paar Monaten kann man sich Top-Level-Domains, wie heißen die ja, genau?
Top-Level-Domains.
Top-Level-Domains aussuchen und die dann auch kaufen.
Du kannst sie vorschlagen.
Vorschlagen und dann kaufen.
Genau, also die Icon, die plant Einrichtung dieser neuen Top-Level-Domains und man kann halt da welche vorschlagen und Google hat halt gesagt, oh, nehmen wir doch gleich mal 50.
Ja.
Sind wir nicht so.
Also, es ist, wie sieht es dann aus, wie teuer ist sowas, wenn man das kauft? Die komplette, also ich glaube, sie wollen ja die komplette TDL dann haben. Oder?
Meinst?
Naja, klar, sonst macht es ja keinen Sinn. Also du kriegst die TDL und kannst dann darunter Domains anbieten.
Ja, ich dachte, du hast dann irgendwie für die erste Zeit dann quasi Rechte daran, dass du da deine Domains als erste registrieren kannst, aber dass die dann später auch andere nehmen dürfen. Oder ist das dann nur für denjenigen?
Nee, du wirst dann die Registry.
Ach so.
Na, sonst macht es doch keinen Sinn.
Ja, keine Ahnung. Also, weiß ich ja nicht, was sie davor haben.
Nee. Also es ist, so wie ich es verstanden habe, ist man dann der Anbieter dieser Domains und kann dann, weiß ich nicht, dann hast du .lol und kannst a.lol, b.lol, c.lol verkaufen.
lol.
Also ich meine .google und .docs verstehe ich noch, aber .lol oder .youtube?
Einfach, weil es geht.
Ja, weil es geht.
Sie sind einfach lustig. Brauchen das einfach.
Google.lol.
Google.lol.
Ich sage euch, wenn Google mal ein bisschen irgendwann mal den Bach runtergeht, dann werden die Domains wahrscheinlich noch so gehandelt wie früher IPv4-Adressen.
Wie quasi jetzt IPv4-Adressen?
Ja, genau. Ja. Oder
weil jetzt fängt es ja erst richtig an, jetzt werden die Dinger so richtig teuer. Hm.
Ja,
genau.
Deswegen alle IP-Adressen noch behalten, die ihr habt.
Klar, wenn ihr noch welche habt, dann noch nicht verkaufen, sondern
noch warten.
Noch warten, genau. So wie mit alten Münzen. So, ja, noch warten. Oh, du hast eine 83. Irgendwas, dann die sind besonders gut wertvoll, ja. Mhm. So wie die 1-Cent-Münzen. Oh ja, yeah, das ist hier super gut. Oder wenn du zum Beispiel 7.7.7.7 hast, ja, die verkaufst du für so viel Kohle dann.
Oder 1, 2, 3, 4, 5.
Ja, die kriegst du ja nicht.
Was?
Obwohl doch.
1, 2, 3, 4?
Ich glaube, die ist, natürlich ist die reserviert.
Die hat, irgendjemand hat die. Ich weiß nicht wer, aber.
Ich kann, also es gibt ja ein paar Adressen, die sind von irgendwie reserviert für irgendwie Shit.
Ja, die hat die IAN und die ICANN dann oder sowas.
Genau, ne? Also die sind dann quasi reserviert.
Aber hier steht APNIC. Also irgendwo APNIC Research. Brisbane.
Brisbane.
Hat 123 bis 123.255. Aber die APNIC ist so, sind doch die, so wie bei uns die RIPE.
Ja.
Ist doch bei den APNIC. Egal.
Jedenfalls, wenn ihr solche habt, dann müsst ihr auf jeden Fall nicht verkaufen für später.
Dann lass uns doch gleich zu den IP-Adressen kommen. Gestern war doch dieser IPv6.
Oh, das habe ich voll verpasst.
Launch Day.
Launch Day, genau.
Wie, dann geht es einen Tag nur? Oder?
Ja, das war nur ein Tag.
Oh, das ist ja blöd. Dann ist ja quasi schon vorbei und keiner hat es mitbekommen.
Nee, ich habe gestern auch irgendwie andere wichtige Sachen gemacht.
Ja. Ich meine, wenn es an uns schon vorbeigeht, was soll dann der Rest der Welt machen?
Ja, letztes Jahr habe ich mitgemacht. Letztes Jahr habe ich mitgemacht und extra radiotux.de auf
IPv6.
Ja.
Und keine Kamera.
IPv6 only.
Genau. Und dann User? Keiner. Oh Gott. Ja. Keiner hat IPv6 einfach.
Und es war tatsächlich so. Seit letztem Jahr habe ich dann endlich mal IPv6 wieder mit 6 aufgesetzt und gleich in meine Fritzbox eingetragen. Und ich meine, es funktioniert einfach, ja.
Ja, IPv6 funktioniert auch.
Ich warte ja immer noch drauf, dass mein Internetprovider dieses 6 Rapid Development Zeug Tunnelgedöns freischaltet.
Oder gleich nativ macht.
Nativ.
Ich meine, mein Router kann dieses Tunnelgedöns. Das würde mir schon reichen. Also nativ wäre ja natürlich
gleich nativ.
Das macht kein Sinn.
Wo ist das Problem?
Die müssen ihre Hardware umbauen.
Ach,
und ihre komplette Infrastruktur, die kann
eigentlich müsste das alles können.
Ja.
Wahrscheinlich müssen sie dann Firmware-Updates kaufen von Cisco.
Genau, Lizenzen, V6-Lizenzen. Ja.
Genau, die machen auch nichts anderes als einen Registry-Haken freischalten. Mhm. Mhm.
Ja, nee, kann ja gut sein, dass die da irgendwie noch alte Router oder sonst irgendwas fahren, die noch keinen V6 können. Wobei mittlerweile ist doch
das V6 ist doch schon 15 genau, Jahre alt.
V6 gibt es schon so lange, dass wahrscheinlich mittlerweile jegliche Pro-Hardware, die man da so kaufen kann, V6 können muss, oder?
Eigentlich
schon. Oder zumindest irgendwie upgradebar, mit Firmware-Update nachrüstbar. Irgendwie aktivieren oder so.
Das ist einfach super, super traurig.
Also ja, jedenfalls 98 kam das RFC raus, Switching, Blagedöns, was weiß ich. Das ist ewig alte Technologie.
Eigentlich müsste das schon jeder alles können.
Also wenn ihr euch immer noch nicht damit beschäftigt habt, tut es, macht es, ja. Es war gestern irgendwie so, dass, wo war denn jetzt dieser heiße Artikel, den ich hier gerade gesehen habe? Also die Internetquoten irgendwie hat sich da nicht sehr viel geändert. 2,2 Gigabit pro Sekunde in Amsterdam.
Wow.
Das ist irgendwie
nicht so richtig viel.
Aber was man eigentlich
dreht sich so ein bisschen über 1% mittlerweile.
Also was man ja eigentlich nur machen muss, wenn man wirklich super schnelle Piracy haben will, einfach über V6 gehen, weil das wird nicht gefiltert.
Ja.
Und die ganzen komischen Leute, die verklagen könnten, haben einfach kein V6. So einfach ist es. Und dann jetzt kannst du, glaube ich, noch mit V6 gewinnen.
Da gab es ja auch mal diesen Typen, der dann gemeint hat, hey, ich biete euch irgendwie einen Terabyte Porn an, aber nur über V6.
Ja. Aber dann hat es doch nicht gemacht.
Dann hat es doch nicht gemacht.
So ein Fucker, ey. Jedenfalls ein Terabyte Porn ist jetzt auch nicht so in der TV.
Sagt Felix. Ja.
Genau, dann wissen wir ja, wie viel er zu Hause hat.
Über
9000.
Jetzt habe ich ja wieder Platz frei. Jetzt kann ich wieder neu laden.
So, deine ganzen Linux-Distributionen.
Die ganzen Linux-Distributionen. Ey, die waren dann alle weg, aber ich habe die einfach nochmal runtergeladen.
Ja.
Mit unendlicher Geschwindigkeit. 100 MB ist schon cool. Mhm. Genau, gehen wir einfach weiter zum nächsten Thema.
Ja, was ist denn das nächste?
Genau.
Stuxnet.
Achso, nee.
Ja, Stuxnet. Ja,
doch, Stuxnet.
Stuxnet gab es ja. Das gibt es, glaube ich, immer noch. Das ist das Ding, was die Zentrifugen vernichtet, quasi.
Genau.
Und im jetzt Iran.
Im Iran, ja. Hauptsächlich. Also dafür war es mal gedacht, glaube ich.
Genau. Und jetzt hat sich halt tatsächlich herausgestellt, dass das ein Projekt von
von Herrn Obama war.
Von USA und Israel gewesen ist. Also Projekt in Anführungszeichen, halt eine Entwicklung, die dann, und die haben dann irgendwie die Kontrolle von über einen tollen Wurm verloren und der hat sich dann halt entsprechend irgendwie verbreitet und dann ist er kaputt
gegangen. Ja, so passiert das halt mit so Schadsoftware.
Ist ja auch nicht schlimm, also ich meine, ist halt so.
Ja, ich meine, das hat genau das gemacht, wofür es bestimmt war.
Genau.
Irgendein Idiot hat den Scheiß mitgenommen und hat ihn dann verteilt. Und das ist ja genau das, was so Schadsoftware ausmacht.
Ja, das Lustige an der Geschichte, was fand ich ja, ich habe jetzt gerade keinen Artikel zur Hand, aber das war vor kurzem auch auf Hacker News, dass ja da Teile der Software unter GPL stehen. Und dass jetzt Leute quasi
den Source Code fordern. Genau. Super awesome bei der bei USA und Israel einfach mal nach dem Source Code fragen, weil es unter GPL steht.
Ich suche mal schnell den Artikel raus.
Das ist gut.
Auf jeden Fall super gut.
Hallo, wir hätten gerne noch den Code dafür.
Wir haben den zwar schon reverse-engineert, irgendwie zu 80%, aber wir hätten gerne noch den Code.
Den Original-Quellcode.
Ja genau, also ich habe hier mal einen Artikel.
Und mit den Headern bitte. Wir wollen die Kommentare dazu lesen.
Finde ich gut.
Ja. Super, super gut. Achso, genau. Apropos Würmer, es gibt ja jetzt, weiß nicht, haben wir letztes Mal darüber schon geredet, über das Flame-Malware. Dieses super Trojaner Spyware-Kit-Dingsy. Habt ihr darüber nichts gehört?
Nee, ich glaube
nicht. Haben wir darüber geredet?
Ich bin mir gerade nicht sicher.
Aber
wir haben über irgend so ein Kit haben wir mal geredet, aber ich weiß nicht, ob das ist, was du meinst.
Das ist jedenfalls relativ neu und gerade aufgedeckt und sieht wohl so aus, als würde das Ding schon irgendwie fünf Jahre in Umlauf. Flame Malware ist relativ viel in den News gewesen auch. Also prinzipiell geht es wieder darum, es gibt Schadsoftware, die ein Windows-PC sich wieder mal einfangen kann. Und in dem Fall ist es wirklich so, dass es eine Art Spionage-Tool ist. Das heißt, es bringt alles mit, was man sich so für seine Spionage so denken kann. Zum Beispiel ist überwacht all dein Browser, es überwacht dein Bildschirm, es macht Screenshots, es schneidet auch dein Mikrofon mit, wenn du eins hast. Und
das heißt, das perfekte Tool, um die Freundin zu überwachen.
Genau, also wirklich perfekte Tool, weil nach irgendwie, ich glaube nach 60 Tagen oder so löscht es sich vollständig vom Zielsystem.
Das ist gut.
Und das komplette Teil, also die komplette Suite, ist 20 Megabyte groß.
Süß.
20 Megabyte für
einen Trojaner. Das heißt aber, du brauchst irgendwie einen Server, der das Zeug dann annimmt, oder?
Ja, ja, also der Command-Control-Server hast du immer. Und das ist ja auch immer das schwache Glied in deiner Malware. Hm. Egal, was du machst, auch wenn du Peer-to-Peer hast, dann hast du immer irgendeinen Server, der Befehle erteilt. Weil ansonsten bringt dir auch deine Charts auf.
Genau, ansonsten könntest du halt auch keine Module zum Spammen oder zum Kreditkarten mitlesen oder sonst irgendwas
deployen. Genau, und das Flame, diese Flame-Malware, die ist halt insgesamt, also mit allen Modulen, das ist voll modular aufgebaut, 20 Megabyte groß und es bringt einen kompletten SQLite-Stack mit. Und die benutzen das da, also die benutzen wirklich diese SQLite-Datenbank, um all ihren gesammelten Kram da drin zu speichern. Und das ist halt schon echt krass, wenn du eine Malware hast, die eine eigene Datenbank braucht, nur um ihren Scheiß abzuspeichern. Ich sehe, ihr habt davon aber auch nicht so viel mitbekommen.
Nee, irgendwie ja, gut, ging's vorbei. Aber es ist immer gut, so ein Tool in der Hinterhand zu haben, wenn man es dann mal braucht.
Genau.
Für welchen Fall auch immer. Oracle hat ja so ein bisschen Java mal gekauft und so ein paar Probleme gehabt mit Google und ja,
Oracle hat Sun gekauft und damit Java.
Genau. Und da hat deswegen Google verklagt, hat gesagt, nee, das dürft ihr da nicht in Android machen, weil das ist irgendwie blöd, weil ihr macht da ja was wofür eine Lizenz bräuchtet und die würden wir euch eh nicht geben. Gut,
die Frage in der Geschichte war ja, ist eine, verstößt es gegen eine Lizenz oder gegen Copyright, wenn man quasi APIs nachbaut, was ja Google für Android gemacht hat. Die haben ja Core-Bibliotheken aus Java nachgebaut oder haben dazu dieses am Anfang dieses Apache Harmony, glaube ich, hieß das, mitbenutzt. Und darum ging es jetzt, dass halt Oracle angefangen hat, Google zu verklagen, so rum, weil die quasi da APIs nachgebaut haben und dessen Android einsetzen.
Mhm. Ja. Genau. Und dann hatten sie auch noch ein paar Patente verletzt, da sind ja die Hälfte war irgendwie schon schon wieder aberkannt worden. Gerade in dem Prozess, und dann ging es irgendwie noch um zwei oder sowas.
Genau. Aber über diesen Prozess haben wir auch schon letzte oder vorletzte Woche gesprochen, nämlich der eine, ob Leute coden lernen sollen oder nicht. Mhm. Und
dass der Richter.
Der Richter schon gecodet hat in seiner Vorvergangenheit, bevor er halt Richter war und halt immer noch codet. Und entsprechend halt da so geurteilt hat, dass jeder diese blöde API nachbauen konnte, jedenfalls dieses eine Stück, worum es da gerade ging, irgendwie was nur berechnet, wie viele Elemente in einer Liste sind oder sowas. Und genau, jetzt sieht es halt so aus, dass Oracle komplett verloren hat mit ihrem Claim, dass APIs oder Interfaces schützenswert sind und geschützt werden können über halt ihre Rechte. Ja. Und das ist auf jeden Fall eine gute Sache, weil wäre es anders gekommen, hätte das wahrscheinlich noch ein paar Sachen ausgelöst, die man jetzt noch nicht absehen hätte können.
Zum einen natürlich für Android an sich, weil sie dann vielleicht Sachen hätten rausschmeißen müssen. Auf der anderen Seite kann das natürlich auch bei anderen Klagen, wo sich Unternehmen gegenseitig
umfassen. Das wäre dann dementsprechend ein Präzedenzfall gewesen.
Ja, und richtig.
Dann hätten vielleicht Leute angefangen, andere zu verklagen, nur weil sie eine ähnliche API benutzen oder eine ähnliche API implementiert haben.
Und die halt nachgebaut haben.
Genau.
Speziell in die Richtung alle Open Java-Dinger. Oder alles, überall, wo du eine API nachbaust, zum Beispiel, du hast das Apple File Sharing Protocol, wo ich später noch zukommen werde, ja.
Es ist das halt die Frage, ist ein Protokoll, ist es schon eine API oder nicht?
Ja, du sprichst eine API an.
Ja, aber die API, die muss ja kann ja auf beiden Seiten komplett unterschiedlich aussehen, aber das Protokoll, was darüber gesprochen wird, ist dann das Gleiche. Ist halt die Frage, auf welchem Level man, auf welcher
Abstraktionsebene man das Protokoll... Ich sehe eine API zum Beispiel, wenn du ein REST-Interface baust, dann ist das eine API. Und wenn die halt identisch aussieht mit zweimal, ja, dann ist es auf jeden Fall.
Das ist schon eine API, weil es ja auf ein bestehendes Protokoll, namentlich HTTP, aufsetzt.
Ja.
Aber wenn man jetzt quasi noch ein Level drunter geht und sagt, okay, ich erfinde jetzt wie zum Beispiel AFP mein eigenes Protokoll, ist das dann schon eine API oder ist das nur ein Protokoll? Also ist wahrscheinlich Haarspalterei, aber
wenn das so gekommen wäre, hätte man sich vorstellen können, dass die Open-Source-Nachbauten von diesen ganzen proprietären Kram alle auf einmal illegal werden.
Selbst Samba ist nur ein Nachbau von...
Ja, eben. Ja, genau. Und die müssen ja APIs nachimplementieren, damit der Scheiß mit dem anderen Kram funktioniert.
Ja.
Und so, genau, das
könntest du alles, was proprietär ist...
nicht verwenden mit...
Nie verwenden.
Richtig.
Nee, die Frage, die ich mir jetzt gestellt habe, ist halt, ab welchem Abstraktionslevel man von dem Protokoll spricht und ab wann von der API. Weil API ist eigentlich mehr was, dagegen kann ich linken, dagegen kann ich programmieren und Protokoll ist das für mich, was über die Leitung geht. Mhm. Und also ich weiß nicht, ob sich das schon auf so Low-Level-Geschichten ausgewirkt hätte, aber es wäre auf jeden Fall ziemlich uncool gewesen, wenn da Oracle bei diesem Verfahren gewonnen hätte.
Richtig. Zumal wir Oracle eh nicht mögen, weil das Fuckers
sind. Ja, so aus Prinzip.
Aus Prinzip erstmal.
Genau.
Ja, vor allem, nachdem sie halt Sun gekauft haben und da so ein paar ungünstige Entscheidungen getroffen haben.
Ein paar?
Boah!
Ja. Obama will den gläsernen Staat.
Obama will nicht den gläsernen Staat. Obwohl sondern eigentlich schon so ein bisschen.
Den
Der maschinenlesbare Staat, das kam doch hier auch, das hat doch auch bestimmt hier irgendjemand mal gesagt in Deutschland.
Ja, der CCC fordert das seit Jahren.
Und jetzt will Obama einfach.
In Berlin gibt es ja jetzt zumindest dieses Open Government Portal, Open Data Portal. Mhm. Also, es ist schon mal ein erster Schritt in die richtige Richtung.
Aber
trotzdem hast du da natürlich, selbst wenn alles lesbar ist, heißt natürlich nicht, dass du an die Launch Codes für die Atomwaffen rankommst.
Richtig. Oder? Also, es gibt ja eine. Gibt es dann Grenzen immer noch sowas wie Verschlusssachen?
Und die CIA kannst du wahrscheinlich auch nicht lesen. Da kriegst du wahrscheinlich nicht mal raus, wie viel Geld die im Jahr kriegen.
Tja. Jedenfalls, es geht ja natürlich nicht um die Sachen, um Verschlusssachen, sondern nur um öffentlich, Sachen, die eh öffentlich zugänglich sein sollten, die man auch bekommt, wenn man zum Beispiel irgendwie einen Brief hinschickt, dann schicken die 5000 Blätter Papier oder sowas.
Ja, oder man geht halt hin und man muss halt 1000 Seiten Zeug ausfüllen, bis man irgendwelche Informationen bekommt, das soll halt dadurch vereinfacht werden.
Richtig, genau. Darum geht es auch bei diesem Artikel, nämlich, dass Barack Obama seine Agencies, die quasi alle Agencies in den USA sollen eine API bereitstellen, beziehungsweise innovative Technologien verwenden, um die das, was sie liefern, quasi bereitzustellen und das in möglichst einfachen Form und um halt auch Kosten zu sparen, sollte es so weit vereinfacht werden, dass es maschinenlesbar ist und dann auch von externen Entwicklern angesprochen werden kann.
Genau, ich glaube, die Idee ist halt auch zum einen, dass man einfacher mit diesen Schnittstellen kommunizieren kann und zum anderen, dass man halt auch, dass auch Third-Party-Leute hergehen können und Mashups bauen können aus Daten, die öffentlich zugänglich sind.
Genau.
Ja. Und ich meine, gerade so, es gibt ja zum Beispiel auch, was auch viel in den USA ja so ist, ist so, dass öffentlich finanzierte Werke ja auch unter Public Domain stehen, wie zum Beispiel die Sachen, die NASA macht, die Bilder, Videoaufzeichnungen und so weiter, und dass man vielleicht da halt auch über eine API rankommt, sodass man da quasi coole Sachen draus machen kann.
Ja.
Wäre jetzt auch eine nette Idee, glaube ich.
Also, das geht auf jeden Fall in die richtige Richtung.
Wir müssen erst mal sehen, was sich daraus entwickelt.
Genau.
Das ist ja jetzt erstmal nur so eine...
Nee, also es gab eine Executive Order irgendwas, die am 27. April 2011 abgegeben wurde. Und daraus hat sich das jetzt quasi entwickelt, dieser Pfad hin zur API für die kompletten Agencies.
Naja. Wenn die wirklich dann überall da ist und überall funktioniert, reden wir nochmal drüber.
Ja,
bei uns auch manchmal, da gibt es auch Gesetze und dann werden sie nicht umgesetzt oder so. Also.
Ja, und ich glaube, das ist momentan halt auch nur so ein könnte man mal machen Ding oder sollte man mal machen. Ob das dann umgesetzt wird, sehen wir dann wahrscheinlich nach der nächsten Wahl.
Also es sieht so aus, als ob er ein Timeframe quasi erstellt hat, ab Zeitpunkt X, also ich weiß nicht, ab dem Zeitpunkt X in der Vergangenheit, 90 Tage haben die Agencies Zeit, www.agency.gov und dann slash Digital Strategy anzulegen auf ihrer Webseite, um dort halt die ihre Strategie-Meetings und sowas in lesbarer Form abzulegen, so wie ich das hier verstanden habe. Also das sieht wohl so aus, als würde tatsächlich was passieren. Und 12 Monate haben sie Zeit, die Aktion auszuführen. Also es hört sich auf jeden Fall richtig an. Und wie, aber ja gut, wenn es passiert, dann haben wir zuerst drüber geredet, ganz einfach. Und wenn es nicht passiert, dann ist es halt so. So.
Oh, Facebook ist noch 21,18 Euro oder 26 Dollar noch was wert.
Aber das ist jetzt.
Was haben sie angefangen? Ich glaube 35 Dollar oder so, ne?
Und mit
33,5 Euro oder 45 Dollar. War der Höchstkurs, also war der Höchstkurs.
Ja, und mit 37 Dollar hat Mark Zuckerberg sein Zeug versilbert. Seine 10 Millionen Aktien oder was
oder er hatte. Vergoldet. Ja.
Jedenfalls, ja, das ist halt schon. Also ich meine, es ist ja nicht so, als ob es eine Überraschung ist.
Ja, also der Kurs wird schon nochmal hochgehen.
Klar.
Bevor das Unternehmen irgendwann ganz pleite ist. Weil ja schon ein Drittel der Leute sagen, irgendwie finden sie Facebook boring.
Ja, es sieht wohl tatsächlich so aus, dass Leute sehen, dass Facebook eigentlich ein ganz schöner Scheiß ist. also irgendwann hat man dann auch alles gesehen. Also so stelle ich mir das vor. Wenn man Facebook benutzt, dann ist es am Anfang noch so total aufregend und du hast total die Möglichkeiten, irgendwie mit Leuten zu kommunizieren.
Die man lange schon nicht mehr gesehen hat.
Genau.
Aber ich meine, manche Leute braucht man auch einfach nicht mehr sehen. Wenn man sie 20 Jahre nicht gesehen hat, dann redet man kurz nochmal.
Genau.
Also es ist schwierig zu sagen. Es gibt Leute, mit denen hat man gerne Kontakt, mit anderen weniger. Ne?
Ja.
Naja.
Jedenfalls sieht das hier so aus, dass 34% der Leute sagen, Facebook ist für mich langweilig geworden und ich benutze es nicht mehr so oft wie zum Beispiel vor 6 Monaten.
Das ist bei 1 Milliarde Leute, die da rumkreuchen und fleuchen, schon eine Menge, ne?
Das ist schon ganz schön viel, ja.
Ja gut, ist halt auch die Frage, wie viel davon jetzt irgendwie tatsächlich der Meinung sind, weil ich meine, diese Umfrage, die da wurden ja auch nur eine bestimmte Gruppe befragt.
Reuters war es, ja. Reuters-Umfrage. Wir können
und,
auf die Umfrage
und ja, zum Thema 1 Milliarde User, mich würde mal interessieren, wie viele davon überhaupt noch aktiv sind. Das sind wahrscheinlich auch nur.
Dann ist auch immer die Frage, was du aktiv bezeichnest.
Ja, halt Leute, die sich
einmal im Monat
ab und zu mal einloggen.
Ja, irgendwie. Ab und zu. Ja, fünfmal im Jahr.
Nee, ich meine, da gibt es bestimmt auch Leute, die haben einfach nur mal einen Fake-Account angelegt, weil sie jemanden stalken wollten oder so, keine Ahnung.
Ja, das ist ja auch auf jeden Fall valide.
Und haben den dann auch nie wieder benutzt, also. Ich weiß nicht. Also ich finde ja so klassische Social Networks eh irgendwie ein bisschen komisch. Ich fühle mich ja da eh irgendwie mit dem simplen Following-Modell auf Twitter und du hast 140 Zeichen, die kannst du reinpasten. Fühle ich mich irgendwie wohler mit diesem komplexe Privatsphären-Einstellungen und alle 3 Wochen ändert sich was und keine Ahnung, dann hast du eine symmetrische Verbindung zwischen dir und deinen Peers, also du sagst ja nicht, du folgst jemand, sondern wenn du da ja klickst, dann heißt das, ihr seid gegenseitig befreundet, was ja nicht unbedingt der Fall ist, oder? Vielleicht denkt jemand,
ja, obwohl du jetzt auch abonnieren kannst, also dann kannst du ja auch nur so, dann ist es eher nur wie Twitter. Also es geht beides.
Wie gesagt, ich finde Twitter irgendwie interessanter und dynamischer und das System ist viel einfacher. Und also bei Twitter sage ich halt grundsätzlich, alles, was ich da reinpaste, das ist öffentlich und dann gehe ich damit um, als ob es öffentlich ist. Und sowas hätte ich halt bei Facebook wahrscheinlich nicht. Also keine Ahnung, wenn man dann, also da wird halt eine Illusion geschaffen, dadurch, dass man komplexe Privatsphären oder sonst was Einstellungen hat. Dass das Zeug tatsächlich privat ist und dann vergisst du irgendwann mal eine Option zu setzen oder Facebook, da gibt's mal wieder irgendwelche Leaks oder sonst irgendwas. Ja. Und plötzlich sind dann Daten im Netz von dir, die du eigentlich da nicht haben wolltest.
Deswegen finde ich auch den Ansatz von Google Plus mit den Circles gar nicht so falsch, im Gegensatz zu was halt Facebook hat.
Ja, aber ich glaube, Circles ist halt auch wieder zu komplex. Also nee, das
Circles ist ziemlich einfach.
Ich glaub,
du sagst, mit wem willst du es teilen? Mit deiner Familie? Willst du es mit der Öffentlichkeit teilen? Oder willst du es mit irgendwie Zombies teilen?
Aber du hast dann halt auch so, ich meine, diese Circles, da hast du vielleicht, keine Ahnung, hast du ein Circle Freunde und dann hast du vielleicht oder Bekannte, sagen wir mal, bekannte Leute, die du irgendwann mal in deinem Leben getroffen hast und dann hast du in deinem Circle, da sind hunderte von Leute drin, die kriegst du da nie wieder raus. Also das ist halt auch schwierig zu managen.
Ja, dann schreibt man dann die nicht, ganz einfach.
Naja, die Sache ist halt, wenn du was reinbringst, kann das jemand anders ja wieder teilen und der kann es wieder in die Öffentlichkeit teilen, selbst wenn du es
nicht willst. Zur Not macht er Copy-Paste oder macht einen Screenshot oder sowas und dann geht's auch wieder weiter.
Ja, aber das ist ja überall
ja, so. Ja. Also das ist, also nee, deshalb gehe ich halt davon aus, dass wenn ich Dinge ins Internet schreibe, dass die irgendwie in irgendeiner Art und Weise in die...
Ich meine, wenn ich jemanden Brief schicke, könnte der den auch einscannen und ins Internet stellen. Das ist ja.
Man kann alles kaputt machen.
Man kann alles kaputt machen, aber da, beim Brief ist die Hürde halt noch eine höhere.
Zum Beispiel, wir hätten uns gerne.
Ja, ganz genau.
Dafür kannst du halt ein Telefon nehmen und es einfach abfotografieren.
Genau, das Screen-Photo-Shot.
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 Ein Screen-Photo-Shot.
Auf jeden Fall. Jedenfalls, ja, okay, es ist auch nicht so die Überraschung, auch der Aktienkurs ist halt einfach ein riesige Bubble gewesen und die jetzt auch langsam abklingt, weil Mobile ist das neue Web 2.0, hatten wir ja letzte Woche.
Dann gehen wir doch gleich zu LinkedIn, die irgendwie ganz, ganz viele Passwörter verloren haben.
Wo wir gerade bei Leaks waren.
Genau.
Apropos Leaks.
LinkedIn.
Ja, LinkedIn. Ne? Ja. Facebook hat irgendwie Leute verloren und LinkedIn hat halt einfach super viele Passwörter verloren. Ich
glaub, Facebook hat die nicht direkt verloren, die finden es halt langweilig.
Nein, ja, doch, aber das ist ja quasi
das ist so, wie wenn du innerlich kündigst, dann hat euch dein Arbeitgeber auch verloren.
Wahrscheinlich.
Ja, richtig.
Ja.
Dann kostest du nur Geld.
Richtig.
Ja, also das ist echt uncool, weil das sind halt einfach mal 6,5 Millionen gehashte Passwörter.
Flöten gegangen. Tschüss.
Und
gut, dass ich keinen LinkedIn-Account habe.
Ich habe mir mal überlegt, einen anzulegen, aber dann war ich zu faul, meine Daten dahin zu migrieren.
Das ist so.
Ich habe einen und ich habe One-Time-Passwörter. Also
einmal. Ja, das ist ja sowieso. Das hat, glaube ich, jeder von uns, oder?
Und deswegen ist es meh.
Hm. Ja, also nicht nur, das Schlimme ist ja nicht, dass die Daten jetzt, okay, das Schlimme ist schon, dass die Daten davon
verloren sind. Das ist das Schlimme tatsächlich daran, ja.
Aber es wäre nicht das Riesenproblem gewesen, wenn die denn mit Salt gearbeitet hätten.
Genau. Salz.
Mit Salz, genau.
Es hat auf jeden Fall länger gedauert.
Allem Anschein nach haben sie das ja tatsächlich nicht getan. Das heißt, die haben SHA-1-Hashes benutzt für die Passwörter und haben die zumindest mal nicht im Klartext gespeichert. Aber
das ist schon mal gut.
Das ist schon mal gut, ja.
aber SHA-1 ist halt schnell gelöst.
Ja, SHA-1 ist erstens schnell gelöst, weil du das mittlerweile auch auf Grafikkarten und so weiter also echt schnell berechnen kannst.
Ja, SHA-1 hat ja den Anspruch, also diese ganzen Hashing-Verfahren haben ja den Anspruch, schnell berechnet zu werden.
Ja.
Und das ist halt ein großes Problem, wenn man sowas für Passwörter nimmt, die man ja eigentlich nicht schnell berechnen, zurückberechnen soll. Also meistens. Je nachdem, auf welcher Seite du stehst natürlich.
Genau. Und das zweite Problem ist halt, du kannst diese kompletten Hashes oder sehr viele Hashes vorberechnen und die dann in sogenannten Rainbow Tables abspeichern. Mhm. Und damit kommst du halt sehr, sehr schnell von dem Hash wieder auf ein Klartext-Passwort.
Genau. Ja, ja, und wie viele von den 6,5 Millionen haben auch wieder so ein einfaches Passwort, was einfach schon drinsteht, indem du es einfach nur bei Google eingibst wahrscheinlich.
Ja, also ich meine, da gab es ja vor einer Weile, haben wir da auch schon mal drüber geredet, diesen in Anführungszeichen Angriff, wo einfach nur einer einen Hash in Google reingepastet hat und dann geguckt hat, was von Wort denn da steht und dann hat man das schon irgendwie gefunden.
Ja.
Ja. Das ist das Erste, also ist schon mal keine gute Idee. Das Nächste ist, dass es, soweit ich weiß, auch nur SHA-1 im Single-Mode benutzt haben. Das heißt, die sind da nicht mit mehreren Iterationen drüber gelaufen.
Okay, wenn du eh schon nur SHA-1 benutzt, dann machst du dir darüber natürlich auch keine Gedanken.
Genau.
Ja, und das ist blöd, so viele Datensätze verloren zu haben. Es gibt ja immer wieder so gibt es so Analysen, wie teuer dir denn ein Datensatz ist, wenn du den verlierst. Das letzte, was ich gelesen habe, waren, je nachdem, welchem Bereich du bist, im IT-Bereich waren es 135 Euro pro Datensatz.
Na, und es kommt natürlich darauf an, wenn dein einziger Wert die Leute sind,
ja,
die dahinter stehen.
Richtig.
Dann ist es nochmal was anderes, als wenn du irgendwie große Maschinen verkaufst und ein Kunde ist jetzt in Anführungsstrichen nicht so viel wert.
Ja.
Weil dein Geschäftsmodell
Maschinen
verkaufen
ist und nicht prinzipiell
sollte
dein Kunde eigentlich immer schon dein Wert sein. Egal was.
Ja, aber es ist trotzdem was anderes, wenn du halt dein Geld mit Daten verdienst.
Ja, ja, oder also Ja, also das ist wieder das Problem, wenn du für irgendwas nicht bezahlst, dann bist du nicht der Kunde, sondern das Produkt.
Aber bei LinkedIn kann man, oder?
Kann man bezahlen. Ich glaube, LinkedIn hat ein ähnliches Modell wie Xing, dass man da so Pro-Accounts haben könnte und dann kann man halt sehen, wer das Profil angeguckt hat und sowas. Ich habe, also ich wie gesagt, ich habe da noch keinen Account, deshalb kann ich auch schlecht was dazu sagen. Ich vermute aber mal, da gab es auch so Geschichten wie Pro-Accounts. Das machen ja solche Business-Social-Network-Geschichten gerne, dass die dann irgendwelche super Features und Analysen und sonst irgendwas anbieten.
Irgendwelche Bonus-Features.
Genau, oder Bonus-Features. Genau. Also halten wir fest, wir haben das Problem, sie haben keine Salts benutzt, sie haben SHA-1 benutzt, der relativ schnell berechenbar ist. Mhm. Ich meine, alternativ hätten sie zum Beispiel sowas wie B-Crypt oder was hat da Mark letztens empfohlen? PBK, CS, irgendwas? Ja, 2 oder so?
DF2, BBK, DF2, glaube
ich. PBK, ich google da mal schnell
danach. PBK, DF2.
Ich können wir gleich mal verlinken?
Ja, ich habe richtig geraten. Password-based Key Derivation Function. Aber das es geht auch wieder darum, dass es einfach 500 Mal machst, damit es sich lohnt.
Ja, also. Und bei PBK, DF2 und bei B-Crypt kannst du halt noch ein Iteration mit angeben und dann macht er das halt auch noch die gewisse Anzahl, was halt auch noch dieses Knacken schwerer macht, weil du da halt Rechnerarbeit reinstecken musst.
PBK DF2 wird zum Beispiel auch beim iPhone benutzt für ihr Kryptozeugs.
Genau, wird mittlerweile, das hatten wir ja mal bei der Geschichte mit diesen mobilen Passwort-Saves, wird mittlerweile auch bei 1Password eingesetzt, standardmäßig und
ja. Und dann kann man auch SHA-1 nehmen, wenn man halt dann PBK DF2 irgendwie 500 Mal rüber macht. Dann ist es nämlich langsam genug.
Genau, die Idee ist halt, dass es langsam sein sollte, damit Brute Force auch langsam geht. Richtig. Und damit es einfach mit aktueller Hardware zu lange dauert, als ob man da irgendwie in einer vernünftigen Zeit was mitmachen könnte.
Richtig.
Genau. Genau, und da gab es halt noch diese lustige Geschichte mit leaked.org. Da hat sich jemand dieses Passwort-Set geschnappt, als man den Dump noch irgendwie im Internet runterladen konnte und hat da eine Web-Applikation außenrum gebaut und für Leute, die jetzt irgendwie für LinkedIn nur ein eindeutiges Passwort verwenden, was sie sonst nirgends verwenden, die können das vielleicht mal ausprobieren. Ansonsten würde ich, also was man da machen kann, ist, man hat ein Feld, da kann man sein Passwort reinschreiben, kann Check drücken und der sagt einem dann, ob das Passwort in den Datensätzen war oder nicht. Ich bin jetzt allerdings skeptisch, wenn mir irgendeine Webseite mich dazu auffordert, Passwörter in ein Textfeld reinzuschreiben und die abzuschicken.
Also die Sache ist halt, dass nur ein Passwort dir halt immer noch nichts löst.
Ja gut, du brauchst noch den Usernamen, ist schon klar, aber...
Du kannst dir erstmal dann ausprobieren gegen den kompletten Datensatz. Also sieht aber hier so aus, als wäre die relativ clean, wenn ihr da... Also ihr könnt ja von euren Freunden die Passwörter ausprobieren.
Ja, oder ihr macht es halt so wie wir, dass ihr für alles nur generierte Passwörter benutzt und dann ist es ja prinzipiell egal, weil dann habt ihr ihr setzt das Passwort vorher mal neu und guckt dann danach oder so.
Genau, also ihr könnt auch, wenn man sich den Source Code anschaut, dann sieht man die SHA-1-Implementierung und da sieht es nicht aus, als würde noch Cross-Site-Zeugs irgendwie machen. Also es ist ja trotzdem ein gesunder, Skepsis ist da schon angebracht, wenn man irgendwo Passwörter eingeben soll. Ich habe Firefox getötet. Kann ja passieren.
Hast ein Upgrade gemacht. Das ist nicht Firefox 13 gerade raus?
Apropos Upgrade.
Ja, Firefox 13 und so ist es draußen. Ja.
Das muss gut sein.
Das ist bestimmt gut.
Das werde ich hier gleich sehen.
Könnten wir tatsächlich vielleicht auch kurz ansprechen.
Wieso, ist irgendwas Neues drin?
Ja, der Thunderbird hat was Neues und zwar hat er jetzt so einen Webservice mit integriert, das Sharely oder so.
Sharely.
Ich muss mal kurz nachgucken. Jedenfalls hat er für Leute verschicken ja alles per E-Mail grundsätzlich. Und klar, wenn das 100 Megabyte große Videodateien sind, versuchen sie zumindest. und das ist ja dann immer
würde so. Würde mein Mail-Server annehmen.
Ja, deiner vielleicht. Ich musste letztens bei meinem das Limit hochsetzen, damit ich mir per Mail ein E-Book auf mein Kindle schicken konnte, weil ich zu faul war, den per USB anzuschließen. Aber, anderes Thema. Der Thunderbird 13, der hat jetzt nämlich diesen Webservice mit integriert und der macht dann quasi aus Anhängen, die ein bestimmtes Limit überschreiten, die schickt er dann einfach an den Webservice und integriert dann quasi den Link in die Mail.
Die Frage ist halt, ob du das immer haben willst.
Das ist natürlich die Frage. Das war mit hoher Wahrscheinlichkeit konfigurierbar. Ich suche das mal schnell.
Also wenn man sich vorstellt, man ist ein Business und dann lädt ja auf einmal irgendwelchen Shit ins Internet hoch von deinen komischen Projektplänen, das wäre vielleicht nicht so das Coolste.
Genau, der benutzt, na, wie heißt denn dieses Ding?
RapidShare. Netload.
Wäre sinnvoll.
Ah, nee, wie heißt es? Mega Upload.
Ah, you send it. Yousendit.com.
Okay. Machen die Krypto, bevor sie es hochschicken? Nee, oder?
Ich habe mir das noch nicht so genau angeguckt. Ich habe nur gedacht, das ist eigentlich prinzipiell eine ganz nette Idee, weil halt Leute E-Mail noch nicht so richtig cool verwenden.
Alles in die Cloud.
Grundsätzlich. Ja, also wenn viel Zeug, was man per E-Mail verschickt, da macht es wahrscheinlich keinen Unterschied, aber im Zweifelsfall ist es.
Wenn du wüsstest.
Ja, im Zweifelsfall ist es wahrscheinlich doch gut, wenn man das dann konfiguriert. Oder der einen vorher fragt oder so. Ja. Also ich weiß jetzt. Ah, genau, du kannst da irgendwie in deinen Einstellungen sagen, hier, wenn irgendwas größer als ein Megabyte ist, dann schickt es doch bitte über YouSendit. Aber das musst du, glaube ich, noch aktivieren. Also oh,
Gott sei Dank, wäre auch schlimm.
Ich gehe davon aus, dass man da nicht einfach so.
Aber ich wette.
Also ich meine, er könnte es beim ersten Mal irgendwie vorschlagen. Hi, wir haben da so einen neuen Webservice und immer wenn du große Dateien könntest du sie, willst du das einschalten?
Nope.
Finde ich ja okay. Aber wenn die anfangen, irgendwelche Dateien irgendwo auf irgendeinen Server zu laden.
Natürlich. Also ich meine, man muss es halt dann schon so anbieten, dass es verständlich ist, was da passiert und dass die Benutzer dann halt auch in der Lage sind zu begreifen, was sie da tun. Aber grundlegend finde ich das eigentlich ganz gut, weil ich habe halt auch immer so das Problem, zum Beispiel bei meinen Eltern, dass die irgendwie, dann wollen sie mal ein paar Bilder verschicken und dann müssen sie die Bilder wieder klein kroppen, damit die noch in den E-Mail-Anhang reinpassen und so. Und da wäre es halt einfach cool, wenn du sagst, okay, du kannst die jetzt alle in dein Browserfenster reinziehen und dann macht der da irgendwie Links draus und tut die halt inline irgendwie anzeigen oder so.
Und es hat ja auch nicht jeder Dropbox, dass er einfach mal einen Dropbox-Link generieren kann.
Ja, und Dropbox ist halt auch noch ein relativ komplexes Instrument. Ich meine,
für uns jetzt nicht, aber
viele Leute haben ja schon Probleme damit, mit sowas wie dem Filesystem richtig umzugehen und zu verstehen, wie sowas funktioniert. Und da Dropbox halt auf dem Filesystem arbeitet und man dann halt auch noch wiederum die Integration verstehen muss und dann hat man noch Teile, die Features, die gibt's nur auf der Webseite zum Beispiel und so. Das ist halt dann schon komplex für viele Standard-User, würde ich mal sagen.
Hm. Ja. Apropos Thunderbird, es gibt ja in Thunderbird diese Auto-Configuration. Also,
Gott.
Ja, das ist, genau.
Gott, habe ich geflucht.
Weil das so ein Pain ist, habe ich mir jetzt mal meine eigene Auto-Configuration aufgesetzt. Das heißt also, du musst deine XML-Datei auf deinen Webspace laden unter autoconfiguration.domain.tdl und da liegt dann halt ein XML-File und dann nimmt er sich das und trägt es alles gleich richtig ein. Das ist saugut.
Was macht das genau? Das ist tatsächlich cool, dass es geht.
Was passiert?
Ja, du kannst da
halt Auto-Configuration, genau.
Genau, also Auto-Configuration, also der weiß halt, wenn du deinen Namen und dein Passwort eingibst, also und deine E-Mail-Adresse. Name,
also eigentlich reicht ja die E-Mail-Adresse. Dann geht der quasi auf die E-Mail-Domain.
Genau, lädt sich das XML-File runter und weiß danach, was ist dein SMTP-Server, was ist dein IMAP-Server, was ist dein POP3-Server, wenn du POP3 haben willst. Ist TLS oder SSL an?
Das ist diese,
wie lautet die E-Mail-Adresse, also wie lautet der Login davon? Ist es nur der vordere Teil der E-Mail-Adresse, ist die ganze E-Mail-Adresse und du musst halt nur noch Name und E-Mail-Adresse eingeben und er zieht sich den Rest.
Also das ist quasi dieser Wizard, der am Anfang kommt und sich fragt, was
der eigentlich total nervig ist, weil er immer das Falsche macht.
Der Wizard, der war am Anfang, der war sowas von kaputt.
Ja.
Also ich hatte mal den Fall bei irgendeinem Firefox, ich glaube 3 oder 4, das ist schon eine Weile her, weil ich den schon lange nicht mehr benutze, genau wegen diesem Fehler übrigens, weil es mich so dermaßen angekotzt hat. Da war es nämlich so, dass dieser Wizard hochgekommen ist und der hat dann irgendwie geraten, ey, du hast doch bestimmt mail.deine-Domain und mail.punkt für beide Server, aber das war es halt bei mir nicht. Und wenn du dann gesagt hast, nee, ich möchte jetzt manuell machen, dann ist der Dialog kurz weggepoppt, ist wieder genau gleich hochgekommen und du konntest den nicht sagen, ich möchte jetzt manuell eintragen. Du musstest tatsächlich irgendwie einen Zeitraum von einer Sekunde oder so abpassen, wo du dann wegklickst und dann ist kurz ein Button sichtbar und dann musst du da draufklicken, dass du manuell, dass du es manuell machen kannst. Das hat mich in den Wahnsinn getrieben.
Also mittlerweile errät und
ja. Also mittlerweile kann man sagen, Option genau. Irgendwie manuell eintragen genau, und dann geht ja, es auch. Genau. Aber
noch besser ist es halt, wenn diese Auto-Configuration, wenn du so einen File hinlegst, also ich habe jetzt mal verlinkt, da ist dann auch so ein Beispiel-File und wenn man das halt unter autoconfiguration.domain.
Genau, du kannst auch über deinen DNS-Record machen.
Direkt im DNS-Record?
Ja, du kannst
ein TXT.
Achso, nee, da sagst du dann die URL, wo es ist quasi.
Genau, also du legst es dann quasi in TXT-Record, die URL zu der Auto-Configuration und dann kann das auch auf einem anderen Rechner liegen, wie deine Hauptdomain.
Ja. Ja, so habe ich einfach einen DNS-Record eingetragen. A-Record ist hier und hier und geh mal dahin.
Ja,
und
aber es kann ja zum Beispiel sein, deine Domain ist irgendwie irgendwas at ingoebel.de, aber du hast dein Mail-Server ist dann mail.ingoebel.de und da läuft dann quasi auch die.
Ja, ist ja so.
Ja.
Aber das kann auch sein,
dass der Mail-Server heißt ganz anders. Also der heißt mail.creatives.de.
Ja,
und dann kann es halt auch sein, dass du ein autoconf.ingoebel.de hast, wo dann die Config-File drauf liegt. Also es geht einfach auch noch. Also und das du kannst da beliebig hart skalieren einfach.
Hart. No. Habe ich jetzt gleich mal für alle meine Domains eingeschaltet.
All die Domains. Total
cool.
Und jetzt funktioniert alles für immer.
Funktioniert alles für immer. Es ist total toll. Jeder, der Thunderbird hat, kann jetzt
das einfach machen.
Ging das ist total gut.
Ja,
ich muss jetzt meiner Familie auch nichts mehr erklären. Und so. Die sagen einfach, müssen einfach nur noch.
Wieder irgendwas erklären.
Ja, sie müssen einfach nur noch, trag deine E-Mail-Adresse da ein, klick weiter, zack, gut.
Hast du ein iPhone geschenkt oder was?
Nee, musst dir nichts mehr erklären. Da musst du dann wieder viel erklären. Ja, aber Thunderbird, Auto-Configuration, gute Sache.
Sehr gut.
Wo waren wir?
Thunderbird.
Thunderbird, Haken hinter, oder? War noch was zu Thunderbird 13?
Nee, Thunderbird, ich habe gar nicht gewusst, dass es noch gibt, aber.
Ich benutze Thunderbird als Standard-Mail-Client.
Cool. Nee. Der ist mir irgendwie zu langsam und komisch träge und irgendwie.
Boah,
Nö. Also ich benutze ihn tatsächlich nur, wenn ich dann mal. Huch, habe ich da jetzt was kaputt gemacht?
Ja.
Ich benutze ihn tatsächlich nur, wenn ich den mal irgendwie eine Mail mit GBG entschlüsseln will. Dann mache ich den halt kurz auf, weil da dieses Enigmail installiert ist. Ja. Aber ansonsten, ja.
Mhm. Arch Linux.
Warte mal, ich wollte eigentlich gerade noch, das war jetzt eigentlich weiter, dieses WordX, habt ihr das gesehen? Da gibt es so einen Artikel auf Heise Developer und da wird dieses neue Framework, ich will jetzt nicht sagen Java Framework, auch wenn es auf der JVM läuft, vorgestellt. Und das ist quasi was, das nimmt quasi so diese Ideen aus Node.js und bringt sie auf die JVM. Also es bringt halt dieses eventgetriebene Entwickeln, diese Event Loop und halt auch so Registrieren von Callbacks, wenn irgendwas passiert, dass du dann halt quasi da drauf reagieren kannst und umgeht quasi den kompletten normalen Java-Webstack, den man so hat mit Servlets und wie heißen die JSPs und dieses J2EE-Zeug halt.
Ja.
Genau. Das Interessante daran ist, also ich habe erstmal so diese Codebeispiele gesehen, habe gedacht, das ist nur für Java und hab mir dann gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Weil dann hast du nicht nur das Problem, was Felix immer sagt, dass du bei eventgetriebener Entwicklung die Callback-Hölle hast.
Ja.
Nein.
Du hast
es auch noch in Java, wo es keine Closures gibt oder keine anonymen Funktionen und wo du alles dann nochmal in anonyme innere Klassen wrappen musst, damit du überhaupt irgendwie mal was machen kannst. Das heißt, es ist einfach der super Syntax-Overload. Und dann habe ich gedacht, ja, also technisch gesehen ist es wahrscheinlich ganz cool, weil die JVM ist ja mittlerweile echt eine gute VM und schnell und es gibt auch ordentliche darunterliegende Libs, die sowas wie Async.io machen. Aber das mit Java ist ja nicht so cool.
Ja.
Aber tatsächlich ist es auch eine Bibliothek, die für viele andere Sprachen gedacht ist. Und was man da nämlich auch machen kann, ist, man kann zum Beispiel JavaScript machen, wie in Node jetzt auch, auf Basis von Mozilla Rhino. Mhm. Man kann Ruby machen auf Basis von JRuby und ich glaube noch irgendwas anderes.
Groovy steht hier noch.
Groovy, genau, Groovy. Was ja im Endeffekt auch eine dynamische Programmiersprache ist, die halt diese moderneren Features auch mitbringt.
Okay.
Ja, also ist, glaube ich, also wäre jetzt für mich eher so der Ansatz, den ich verwenden würde, wenn ich unbedingt gezwungenermaßen Java haben müsste oder auf der JVM laufen müsste. Mhm. Und ich kenne momentan noch keine Applikation, die da wirklich das exzessiv einsetzt oder irgendwie was Cooles damit macht. Aber ich glaube, die Zukunft wird schon eher in diese Richtung gehen, statt in diesem total komplexen, wir machen alles auf einmal und du musst erstmal, keine Ahnung, 10 Klassen implementieren, bis um ein Hallo Welt auszugeben, wie du es zum Beispiel bei Java Enterprise hast.
Deswegen hat ja auch
Dafür ist es ja auch Enterprise.
Ja. Ja. Aber deswegen hat ja auch XHTML nicht funktioniert. Das wollte einfach keiner. Wir wollten alles schmale, schnelle.
Das Kaputte?
Ja, das Kaputte. Mhm. Aber kaputt und schnell.
Kaputt und schön.
Ja, schnell ist es ja nicht, also zum Parsen und zum Validieren ist ja XHTML deutlich besser.
Ja, natürlich, weil es validierbar ist anscheinend.
Ja, also XHTML ist halt für die Maschine besser und ich gucke halt auch, dass mein HTML5, was ich schreibe, valides XML ist. Aber XHTML hat halt nicht funktioniert, weil es halt nur eine Menge Grenzen eingeführt hat, die Entwickler eigentlich nicht haben wollten, ohne irgendwelche neuen Features. Und ich meine, du kannst ja HTML5 heutzutage, ist es ja auch guter Stil, da valides XML zu schreiben, ja, dass der Browser damit ordentlich klarkommt. Ja, genau, Text schließen, ja. Und irgendwie Namespaces und so weiter richtig verwenden, das geht ja alles. Aber ich bin mal gespannt, was mit diesem Vertex passiert. Ich habe damit jetzt noch nichts gemacht und ich habe da jetzt auch in nächster Zeit nicht vor, was damit zu machen. Aber gerade aufgrund dessen, dass es da halt auch Wrapper für die einzelnen anderen Programmiersprachen gibt, so dass man quasi in einer nativen DSL jetzt zum Beispiel in Ruby da seine Web-Applikation skripten kann, fände ich das schon ganz interessant so.
Ja. Okay, Vertex. Mhm. Dann kommen wir zu unserem Lieblingsbetriebssystem sowieso, aber Distribution. Arch Linux. Und da ist letzte Woche wieder eine Menge passiert irgendwie, wenn man so mal ab und zu Updates macht. Nämlich.
Oh, ich habe irgendwelche. Oh, Konflikte. Yeah.
Genau. Konflikte.
Juhu. Musst du wieder GCC deinstallieren.
Warlock exists in File System. Ja, das habe ich mir fast gedacht. Und wenn ich das kille, dann ist es weg, dann geht's kaputt, oder?
Mach einfach Force.
Achso, nee, Log ist ja eh nicht wichtig, oder? Das sind ja bloß komische Logs.
Ja, ja. Force. Immer Forcen.
Force-Hater. Ingo.
Genau. Die führen jetzt so langsam Systemd ein. Wir haben irgendwann schon mal ein bisschen so kurz
Systemd zumindest erwähnt. Wir haben angefangen, darüber zu reden, ja.
Genau. Also, dieses Sys5-Init-Zeug ist ja irgendwie schon Asbach. Und deswegen hat ja irgendwann mal Canonical angefangen, Upstart zu bauen. Genau.
Was aber nicht so gut gekickt hat.
Ja.
Irgendwie, bis jetzt.
Wird jetzt auch schon wieder durch Systemd verdrängt. Also ja. Alle größeren Distributionen setzen jetzt in der neuesten Version, bis auf Ubuntu halt, auf Systemd, also Fedora, OpenSUSE.
Ja. Ich finde ja cool, wo der Name herkommt. Systemd ist quasi die Übersetzung für Trick 17.
Ja. Französisch
System. System, genau, wo Arch Linux auch herkommt.
Stimmt.
Arch.
Ja.
Arch Linux.
Ja.
Genau, aber wird von.
Arch Linux kommt ja aus Kanada, soweit ich weiß.
Ja, also, aber von den Franzosen wird das maximal gemaintained einfach.
Genau.
Ja, und Systemd ist von, oder so mit von Leonard Pöttering entworfen worden. Das ist ja ein Deutscher, der bei Red Hat arbeitet. Und
ich erinnere mich an so einen Vortrag auf dem Kongress, wo er dann halt, da stand er halt auch da und meinte zu dem Vortragenden, der gerade auf dem Podium stand, do you hate blind people? You hate them, don't you?
Ja, also Lennart ist auch ein etwas streitbarer Mensch.
Ja, also fand ich amüsant, diesen Vortrag. Da ging es irgendwie, das sollte eigentlich mal ein Rant zu Linux auf dem Desktop sein und APIs und ALSA und Jack und alles Mögliche. Und der wurde dann von diesem Lennart sehr zerlegt. Mhm. Ja. Egal, weiter.
Genau, Systemd, also soll Init ablösen und alles schöner, schneller, neuer machen. Und ja. Bei Arch Linux war es jetzt halt so, dass die UDEF rausgeschmissen haben und Systemd vereinigt so ein bisschen, also das, was SysInit macht, das, was UDEF macht, alles in einem und deswegen hat bei Arch Linux jetzt UDEF-Teil ist.
Gab's ja eh so ein super krebliges Demons-Dingsy.
Ja, deswegen haben die immer
in der RC-Conf.
Ja.
Da hattest du ja quasi deine Init drin. Und da konntest du ja auch schon sagen, was alles parallel geht.
Ja. Sollen wir mal kurz erklären, was denn überhaupt Init und UDEV machen? Oder ja. Meint ihr, unsere Hörer sind da gelangweilt?
Nee, die sind einfach, die haben einfach keine Ahnung.
Ja, also Init ist ja der Prozess mit der Prozess-ID 0.
1?
Nee, 0 ist der Kernel mit 1, ja. Genau. Der quasi direkt vom Kernel gebootet wird und der dann danach alles andere startet.
Hochzieht.
Und genau. Beendet und überwacht.
Genau.
Überwachen nicht. Ja, also je nachdem.
Doch, schon.
Je nachdem, was du benutzt, ja.
Genau, und UDEV ist...
Ja, doch. Ja, also überwacht auch.
Und UDEV ist im Endeffekt halt dieses Subsystem, was für Autokonfiguration und Erkennen von Hardware zuständig ist. Also zum Beispiel, und halt auch konfigurierbar ist mit Aktionen, die ausgelöst werden sollen, wenn du irgendwas machst. Also ich habe zum Beispiel, oh shit, ich darf meinen Server daheim nicht updaten, ist mir gerade aufgefallen.
Nie wieder updaten.
Ja, nee, ich habe da zum Beispiel halt UDEV-Skripte, die halt laufen, wenn ich eine bestimmte USB-Platte an den Server ansteck, dann mountet er die automatisch mit einem Krypto-Key, der auf seiner verschlüsselten Root-Partition liegt und fängt dann an, gegen die Platte Backups zu fahren. Mhm. Und ich glaube, das würde einfach explodieren, wenn ich da jetzt upgraden würde.
Ich weiß nicht, wenn sich die also kreblige Syntax von diesem scheiß UDEV nicht geändert hat.
Ja, keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass das sich... Oder?
Also ich meine, also die Syntax von dem UDEV-Scheiß-Config-Zeug ist das Gruseligste, was man sich vorstellen kann.
Ja,
also echt.
Ja, diese UDEV-Events,
eine eigene DSL für diesen Scheiß einfach gebaut, die einfach so alle Krepel vereint irgendwie.
Ja, vor allem.
Gut, aber wir waren bei Init.
Init.
Ja, genau. Und das Problem beim normalen SysV-Init ist ja, dass man.
Also es gibt einen Unterschied zwischen Init und SysV-Init, oder?
Ja, SysV-Init ist halt das normale. Init ist ja der übergreifende Begriff, würde ich mal sagen.
Genau, und jedes OS benutzt ein anderes Init.
Es gibt die Init-Tab, die wird von Init quasi evaluiert, oder? Mhm. Und dann gibt es ja die init-rc-irgendwas.de, also die Run-Level.
Genau.
Und die werden...
Also etc-rcx.de und hierbei steht dann x quasi für das Run-Level.
Genau.
Und dann gibt es halt etc-rc.de oder etc-init.de, je nachdem.
Ja, eigentlich nur NetD.
RCD ja,
kommt bloß von BSD, oder?
Ja, RCD kommt auch von BSD und gut, ich habe es halt bei meinem Arch Linux so, dass ich da einen Symlink auf
NetD, weil es einfach
NetD habe, weil ich halt NetD gewohnt bin. Ja. Genau, aber da liegen normalerweise dann quasi die Start... Also die Init-Skripte drin, mit denen du Services startest, stoppst.
Je nachdem, in welchem Run-Level du dich gerade befindest.
Genau. Und dann kommt es nochmal drauf an, welche Dienste du in welchem Run-Level startest, weil du die normalerweise ja mit einem Symlink in diese Ordner reinlinkst. Sodass dein Init quasi, dein Init-Prozess weiß, was er denn starten soll.
Das heißt, es gibt schon irgendwie mehrere Möglichkeiten, Prozesse am Anfang im bestimmten Run-Level zu starten. Einmal in der Init-Tab, wo man dann sagt, okay, ich möchte gerne auf meiner TTY 6, möchte ich jetzt immer ein Getty starten oder halt eine Shell. Mhm. Und die kann er überwachen. Richtig? Also dann sagst du Respawn, wenn es halt kaputt geht.
Genau.
Aber das funktioniert nicht für die Run-Level-Teile oder was? Also ich finde, das ist ja ein Riesenscheiß eigentlich. Mhm.
Was? Ja gut, für die Run-Level kannst du es halt schlecht machen, weil du hast da ja ganz viele. Da müsstest du ja quasi alle überwachen und irgendwann dementsprechend was machen.
Ja und? Ich sehe da kein Problem. Warum?
Ja.
Also das kann er hier auch, du kannst ja auch sagen, 2, 3, 4, 5, Respawn und das der Prozess. Und warum sollte das nicht anders auch funktionieren?
Ja, genau, also das ist das eine Ding. Das nächste ist, dass halt normalerweise in Linux schon relativ lange braucht zum Booten.
Ja,
weil er alles nacheinander
sequenziell
lädt und quasi nicht parallelisiert, was ja eigentlich gehen würde. Der muss jetzt quasi nur wissen, welche Dienste hängen voneinander ab. Mhm. Und die muss er dann sequenziell laden. Aber alles andere kann er ja quasi parallel gleichzeitig starten.
Zum Beispiel, wie gesagt, auch wieder in der Init-Tab ist es genauso. Da hast du keine Dependencies, sondern du sagst einfach, alles, was da drin steht, mach einfach zu diesem Run-Level. Und das ist egal. Mhm. Also da müssen die nicht nacheinander gestartet werden. Diese Aufteilung, was kommt nacheinander, kommt in der etc.rc irgendwas.de und dann hast du so Zahlen irgendwie.
Genau.
S, genau. 1, 2, 3, 4. Und dann die, wie heißt das, Priority, glaube
ich. Genau.
Na, und, ja, genau.
Genau. Oder man ist halt auf einem Arch Linux, da trägt man sowas in die etc.rc.conf ein und genau. Trägt dann quasi, in, hat da eine Variable, wo man dann quasi die Dienste hintereinander einträgt und dann macht man irgendwie einen Add davor, wenn der Dienst im Hintergrund gestartet werden kann. Genau. Also ich mache halt sowas zum Beispiel für so Dinge wie NTP oder sonst irgendwas. Genau,
alles, was nicht wichtig ist. Genau. Aber zum Beispiel willst du auf jeden Fall am Anfang ein Netzwerk haben. Ja, oder du willst erstmal irgendwelche Sachen haben, die kein Netzwerk brauchen. Die kannst du alle parallel hochfahren und dann möchtest du zum Punkt irgendwo das Netzwerk hochfahren und dann möchtest du aber, dass die anderen dahinter warten, bis dieses Netzwerk hochgefahren ist.
Genau.
Und genau dafür ist es da was.
Also D-Bus, ACPD, CPU Frequency, ALSA.
Genau, alles, was man halt so braucht.
Und alles kannst du parallel starten.
Und dafür wurde SysVInit bis jetzt also benutzt bei den anderen, um das halt so sequenziell hochzufahren.
Genau, Ubuntu hat dann dieses Upstart gebaut.
Genau.
Was halt schon zumindest versucht hat, das zu parallelisieren, sodass du halt auch die Möglichkeit hattest, jetzt bestimmte Dinge, die vom Netzwerk abhängen, halt dann nach dem Netzwerk direkt zu starten.
Genau. Also es ist eventbasiert tatsächlich.
Genau. Und die nächste Weiterentwicklung wäre jetzt halt Systemd. Da ist es tatsächlich, so wie ich das verstanden habe, auch so, dass die Init dass diese Init-Skripte, nenne ich sie jetzt mal, eigentlich tatsächlich gar keine Skripte sind, sondern dass die quasi auch kompiliert werden, sodass sie schneller gebootet werden können. Irgendwie so habe ich da vor einer Weile was gelesen.
Aber das ist halt schon blöd irgendwie.
Ja, also ich sehe halt das Problem. Zum einen ja, mit Systemd wird wahrscheinlich so ein System schneller booten und wird wahrscheinlich im Großen und Ganzen ganz also gut managebar.
Bootet schneller. Also ich habe eine OpenSUSE, eine 12.1 und vorher und seitdem benutzen wir Systemd und vorher war es ein anderes auf dem Desktop und das bootet wesentlich schneller.
Ja. Das Problem, was ich halt sehe, ist, dass halt zum einen das komplette Wissen, was schon seit Jahrzehnten in SysVInit vorhanden ist oder in Leuten vorhanden ist, die quasi schon seit jeher Unix benutzen, das wird halt jetzt dann obsolet. Gut, da muss man sich halt umstellen.
Ja. Aber das ist wie Ende, die Startskripte sind immer scheiße.
Ja.
Und es ist immer ein Riesenkrepe, das Ding zu bauen.
Und du hast sowohl in System, also in Systemd, bei Upstart weiß ich jetzt nicht, doch, ich glaube auch, du hast eine Kompatibilitätsschicht drin, dass du immer noch etc, init, bla bla bla, Restart machen kannst und er verhält sich halt genauso, wie du es eigentlich erwartest. Also geht dann halt in den Hintergrund und macht da seine Befehle.
Eigentlich willst du ja einen Supervisor, der einfach schaut, dass die Prozesse oben bleiben in den Run-Levels, die du hast.
Ja.
Und alles andere interessiert dich ja eigentlich gar nicht. Und du willst die starten stoppen können. Klar.
Ja.
Und reloaden. Und reloaden.
Und sagen, ob sie beim Start gestartet werden sollen, also beim Booten, beim Neubooten gestartet werden sollen oder nicht.
Genau.
Was mehr also das sind so die paar Sachen, die brauchen wir regelmäßig, alles andere ist so egal.
Genau, deswegen finde ich ja auch den Supervisor-D ziemlich cool eigentlich. Weil er halt auch genau solche Sachen macht. Der schaut halt, ob die ganzen Prozesse noch da sind und.
Ist dann sowas wie zum Beispiel Gott aus der Ruby-Welt.
Wahrscheinlich.
Also Gott macht im Endeffekt nichts anderes als Prozesse spawnen und zu gucken, dass die dauerhaft laufen.
Und also beim Supervisor ist halt die Config so einfach, dass man die auch innerhalb von 2 Minuten schreiben kann und dann halt so ein scheiß Teil hochgefahren hat und nicht so wie bei den SysVInit, wo du dann einfach erstmal schaust, wo klaue ich mir jetzt mein Startup-Skript her? Und wie kann ich das so modifizieren, dass es immer noch das Richtige macht? Weil du musst dann schauen, okay, fährt dieser Prozess selber in den Hintergrund? Muss ich dafür sorgen? Brauche ich dafür wieder einen Wrapper? Wo schreibt er seine PIDs hin? Und wie kriege ich die am besten ausgewertet, damit der immer noch schauen kann, ob es reloaded ist und so? Und das ist alles ein Riesenscheiß. Und wenn es quasi gemainstreamt wird, bin ich da auf jeden Fall dabei. Genau. Fucking.
So, wir waren aber bei Arch Linux oder bei Init D.
Genau.
Bei Init. Ist zu Init sonst noch was zu sagen?
Also, das ist bei Arch Linux ja nicht so verwendet. Also, SysVInit wurde nicht so verwendet mit diesen komischen Prozess.
Ja, da war es schon immer ein bisschen anders, genau.
Die haben sich, mehr an BSD orientiert.
Ja.
Und, was auch und deswegen war es auch echt schneller. Also. Deswegen fährt es relativ gut hoch.
Ja, ja, aber es hat auch, als ich umgestiegen bin, auf Arch Linux erstmal zur Verwirrung gesorgt.
Also, ja, da muss ganz, man, ganz klar.
Klar, jeder hat sich erstmal den Symlink gelegt. Jetzt hier
bei mir ist es halt sich immer noch nicht da und ich gehe immer wieder kaputt.
Ich habe es jetzt auf dem System, weil ich es neu gemacht habe, auch nicht drauf. Und das ist auch immer komisch. Ich denke, nein, anders.
Ja.
Aber du kannst jetzt, also sie steigen langsam auf SysInit, auf SystemD um, die Arch Linux-Leute. Also jetzt ist erstmal nur dieser UDEV-Teil. Wenn du nichts änderst, wird jetzt einfach nur Paket vorgeschlagen, UDEV wird ersetzt durch SystemD, Tools oder keine Ahnung, irgendwas.
System Bonus D.
Ja, irgendwie Gedöns. Das heißt nicht, dass du dann mit SystemD bootest. Aber du kannst das einfach installieren, SystemD, und kannst es testen, indem man dann einfach im Grub zum Beispiel sagt, jetzt benutze mal als init systemd, also init gleich bin systemd, und dann würde er mit systemd starten. Also wenn systemd nochmal installieren und dann ausprobieren, und dann hast du für dich eine mal ausprobiert, wie so.
Also ich habe tatsächlich gar kein systemd installiert gehabt.
Nee, es ist auch standardmäßig nicht drauf.
Jetzt hat er mir hier irgendwelchen Krepel vorgeworfen, dass ich irgendwas machen muss. Ah, init ist gleich bin-systemd, was du quasi gerade gesagt hast.
Genau. Das ist das,
was dann machen wir das einfach mal.
Das kannst du machen, und dann würde er... Dann
explodiert es einfach super.
Naja, ich würde es halt nicht in meinen Standard reinschreiben, sondern nur als Test. Also ich habe das Test mal einmal gemacht, und dann bootet halt mit systemd.
Und dann ist es schneller.
Und wenn du dann... Es ist ein Tick schneller. Also es ist jetzt nicht... Also bei Arch Linux war es bei mir jetzt nicht merklich schneller. Bei so einem OpenSUSE oder bei so einem Fedora merkst du es extrem.
Ich meine, das kommt halt auch immer darauf an, wie die... Also der bootet dann wahrscheinlich auf einem Arch Linux nur mit der Kompatibilitätsschicht und benutzt die alten Init-Skripte mit.
Ja, muss er.
Nee.
Ja, also...
Es geht
ja gar nicht anders.
Nein, das hast du ja gerade noch gar nicht installiert, die Kompatibilität. Gedöns. Das hat er dir doch vorgeworfen, dass du das mitnehmen müsstest. Init-Skript, SystemD, die hast du gerade alle gar nicht installiert. Das müsstest du dann noch machen, wenn du das brauchst.
Nee,
aber wenn du die aber installierst, dann bist du auf SystemD festgelegt. Zurzeit kannst du es dir jetzt beim Booten aussuchen, im Grub. Kannst du sagen, hey, benutz mal als Init das da.
Und wenn ich
jetzt wenn du jetzt noch die anderen Teile dazu installierst, Init-Skript, SystemD,
was kann ich denn, wie sieht denn so ein SystemD-Skript überhaupt aus? Also wie kann ich das einfach selber schreiben, oder ist das auch wieder ein Scheiß? Muss ich das kompilieren?
Das weiß ich gar nicht.
Script.
Was ich aber cool finde an SystemD ist, dass du diese SystemD-Analyze-Funktion hast und danach siehst, wie schnell er bootet. Dann kannst du dann auch dir einfach so ein SVG rausrechnen lassen, und dann siehst du dann wirklich, das hat so und so viele Sekunden gedauert zum Starten, danach ist die nächste Abhängigkeit losgegangen und er hat das gestartet und so weiter und
also
so fort.
Also die, wie ich das jetzt gerade sehe, ist die Service-File was ist das? Das ist ein INI-File.
Yeah.
Und das ist ja quasi, das ist ja schon cool. Das ist ja quasi was der Supervisor Daemon auch benutzt. Also es sieht cool aus, und das sieht auch voll einfach aus. Du sagst hier irgendwelche after wanted by, also du sagst irgendwelche Dependencies, und dann fährt der Shit einfach hoch. Und ich finde, ja. Also ich gucke mir das auf jeden Fall an, weil jetzt manchmal kopiere ich nur damit kaputt.
Also es ist auf jeden Fall die Integration, Init-Skripte, UDEV, mehr zusammen, dadurch das parallel schneller schön mal ausprobieren.
Genau. Und ja, cool. Ich vermute mal, also dieses SystemD ist ja quasi so ein bisschen bei dem Launch-D von Mac OS X abgeguckt, oder der macht es halt auch ähnlich, und da gibt es dann wahrscheinlich auch so wie beim Launch-D, da gibt es dieses, ich glaube, Launch-CTL oder sowas, da gibt es so ein Command, mit dem man dann quasi bestimmen kann, was denn jetzt gebootet werden soll.
Und genau, es gibt System-Control, und dann kannst du sagen, enable blablabla Service, und dann bootet das mit. Dann sagt er enabled, und dann wird es beim nächsten Booten mitgestartet. Und du kannst natürlich auch diesem System-Control sagen, hey, reboote mir mal den Service. Oder wenn du die alten Sachen gewöhnt bist, machst du immer noch etc, init d, Apache Restart und dann macht er halt einen Apache Restart.
Ja, also was ich mir am ehesten vorstellen könnte, ist, dass die dann halt quasi aus dem Service-Befehl, den ja quasi alle Linux-Distributionen mitbringen, einen Wrapper machen, der dann halt Systemd drunter bedient. Also dass man halt statt Service Restart irgendwie, keine Ahnung, Apache oder Service Restart SSH schreibt man halt genau das gleiche rein, aber im Hintergrund benutzt er dann quasi die API von Systemd. Ja,
genau, so ist es. Also bei SUSE sieht man es dann auch immer, der sagt dann, okay, ich habe den Befehl jetzt an System Control weitergegeben.
Ja.
Ja. Ich habe jetzt mein Arch Linux nur einmal mit dieser Grub-Kommandozeile gebootet. Das X ist dabei nicht hochgekommen, dann muss ich nochmal gucken, wie ich das enablen kann.
Also hier steht, dass er die Init-Tab gar nicht mehr benutzt, wenn du Systemd hochfährst. Also dass er dann quasi das komplett selber macht. Mhm. Und die Init-Tab dann vergisst oder verwirft.
Okay. Also wenn ihr Arch Linux habt und es mal ausprobieren wollt, ich würde sagen, Systemd installieren, das mit dieser Init-Zeile im Grub mal probieren, gucken, ob alles bootet oder alles einstellen. Und wenn alles eingestellt ist, dann kann man auch komplett umstellen, indem man noch die anderen vorgeschlagenen Pakete, also diese Init-Skript-Teile damit installiert, dieses Systemd, SysV, Combat, Dingsbums und so.
Combat Script. Die anderen Skripte einfach vernichten. Genau. Combat Skripte. Oh. Die machen einfach Brute Force auf alle Files. Einfach härter.
Total härter. Okay, es gibt übrigens bei Heise auch so eine Artikelserie. Da kann man sich auch nochmal in Systemd einlesen.
Genau, oder man guckt sich das Wiki an von Arch Linux, weil da steht voll viel.
Genau, da steht zu Arch Linux relativ viel drin, aber wenn man jetzt so allgemein, wie gesagt, wenn ihr eh schon OpenSUSE oder Fedora in der neuesten Version benutzt, dann benutzt ihr eh schon Systemd, habt aber wahrscheinlich trotzdem noch keine Erfahrung, dass es da jetzt irgendwie neue Kommandos gibt und, wie gesagt, super coole Funktion Systemd-Analyze, da kann man einfach sehen, wie lange das System zum Starten braucht und man kann auch sagen, hey, rechne mir jetzt mal so ein SVG raus und dann schaut man sich das mal im Browser an, wie das so aussieht.
Voll gut. Und es sieht schon echt ähnlich zum Supervisor aus, weil das macht quasi das Gleiche.
Dann das ist ziemlich cool. Eine andere Software, die extrem lange gebraucht hat und ja immer noch nicht fertig ist, nämlich Samba 4. Die erste Beta von Samba 4 ist da.
Was kann die mehr?
Naja, vorher waren es ja nur so Technical Previews. Nee,
was kann
Alpha.
Die jetzt, was
na,
kann die jetzt
mehr? Ich glaube, die kann gar Samba, nicht mehr.
Nee, die kann weniger.
Als oh ja, das 3. ist ja praktisch. Ja,
also aber ist halt ein kompletter Rewrite.
Ist ein kompletter Rewrite und sie kann eine Sache mehr. Und nein, oder eigentlich die kann sie, nämlich einen Active Directory Domain Controller.
Sein.
Ja, genau. Mhm. Also kann jetzt ein AD sein.
Kannst du es davon nicht?
Nee, Samba 3 ist nur eine NT4-Domäne.
Okay. Ja, stimmt, da konnte man nur einen NT, also man konnte es an einen Domain-Controller anbinden, aber, ja, aber das
brauchst,
musste,
da brauchst genau. du noch einen.
Genau, ja das musste dann halt ein Windows-Rechner sein.
Genau, und jetzt Samba 4 ist sowas, was ein Windows 2003 Server oder Windows 8 Server Windows 8.
2008.
Ja. Server kann, das kann jetzt Samba 4 auch, hat auch einen eigenen LDAP mit eingebaut, ist einfach alles, was du brauchst und in...
Alles, was du jemals brauchen wirst, einfach.
Wenn man Windows-Domänen braucht.
Und auf Schmerzen steht.
Und wenn man auf jeden Fall seine komplette Infrastruktur wieder komplett umbauen will.
Klar. Ja, ja.
Weißt du, das Blöde ist halt, das ist ja alles schon da und eigentlich will man davon weg.
Man will weg von Windows. Ja, da hast du in großen Unternehmen halt nicht den Luxus.
Richtig, und deswegen hast du auch nicht den Luxus, da irgendwo ein Samba 4 auf einmal einzubauen.
Ja, doch.
Das bleibt einfach alles für immer so, wie es ist.
Nee. Doch. Nein. Du hast jetzt in vielen Unternehmen einen Samba 3 NT4-Domain-Controller, der funktioniert auch gut. Ja. Jetzt mit Windows 7 zickt das Ding halt ein bisschen rum und deswegen ist es auch gut, dass jetzt Samba 4 kommt.
Okay, alles klar, dann macht das ja total Sinn.
Ich arbeite einfach nicht in Unternehmen, die sowas haben.
Du weißt schon, dass du das nicht schaffen wirst.
Nee, ich arbeite gerade oder die letzten paar Jahre einfach nicht in Unternehmen, die sowas haben.
Ja, aber
haben.
Du hast schon in solchen
Unternehmen gearbeitet. Ich habe schon in Unternehmen gearbeitet, wo sowas sehr exzessiv benutzt wurde, aber jedes, das hat halt keinen Spaß gemacht.
Und du kannst dann halt auch...
jedes Unternehmen, was groß genug ist.
Mit Samba 4 kannst du dann halt auch diese ganzen Gruppenrichtlinien, Blagedöns machen, was du ja bisher auch nicht so richtig konntest.
Group Policies sind ein cooler Scheiß eigentlich.
Also das geht alles mit Samba 4.
Da muss ich aber sagen,
Group Policies sind ziemlich cool. Und es gibt sowohl von Univention, die mit Samba 4 ziemlich viel machen und von den Cernit-Leuten, die ja großenteils an Samba 4 coden und auch immer diese Samba-Experience-Konferenz machen, die haben
stell mir das wie so ein riesiges Messe vor.
Do you want the Samba Experience?
Also wie gesagt, ich stelle mir das wie so ein riesiges Messe vor. Einfach die Samba Experience.
Ja, genau, da kommst du rein und dann wirst du erstmal in den Schrank gesperrt und eine Runde gefoltert oder so, keine Ahnung.
Nee, musst aus dem Microsoft-Fake-Code vorlesen.
Ja, die Samba Experience. Ja, aber nur Assembler vorlesen natürlich.
Nur in Assembler, klar. Das ist ja kein richtiger Porn. Ja, also ihr könnt Samba 4 halt auch mal ausprobieren. Wie gesagt, es gibt da so eine Appliance von Cernet, die man sich zum Beispiel runterladen kann, die auf Debian basiert, die halt auch so ein kleines Skript da noch hat. Da kann man mal ein bisschen rumspielen, mal ein paar Windows-Maschinen reinhängen, wenn man das möchte.
Wenn man Windows-Maschinen über hat.
Ja.
Oder wenn man sie bedienen muss.
Ja, oder virtuelle Maschinen rein. Das ist ja völlig Bums.
Ja, also machen, was du willst. Gott sei Dank für Virtualisierung. Das ist eh
awesome. Aber Message ist, Samba 4 kommt langsam.
Und nach Active Directories.
Nach 10 Jahren Entwicklung, Step by Step, und irgendwann haben wir in Samba 4 fertig.
Bestimmt. Ja, bestimmt morgen. Der kommt gleich nach irgendwas anderem, was wir auch gesagt haben, was bald kommt. Achso, nein, nach GSFS.
Achso, GSFS, genau.
Nach IPv6 kommt GSFS und dann kommt direkt Samba 4.
Ja. Ich glaube, GSFS kommt vor IPv6, muss ich ja sagen.
Glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Wir werden uns da über die Reihenfolge unterhalten.
Ja, keine Ahnung, wenn dann IPv6 kommt, dann ist schon MoldFS oder so.
Stinker FS.
Harz FS.
Genau, Harz FS.
Harzer Käse
FS. Genau, Harzer FS. Harzer FS ist eigentlich ein cooler Name.
Harzer
FS. Wenn ich jemals ein Filesystem mache, dann ist Harzer FS.
Ja, doch.
Harzer FS finde ich gut.
Der Harzer FS. Das Harzer FS. Was auch immer.
Ja. Okay, Lesefu. Why I left Google.
Genau, ich habe da gar nicht so viel heute. Heute mal einen Blogpost von Spencer Typing, einen ehemaligen Google-Mitarbeiter, und der beschreibt dann im Blogpost mal, warum er Google verlassen hat, warum er da keine Lust mehr hatte zu arbeiten und was ihn so im Großen und Ganzen daran gestört hat, und erzählt dann auch mal ein bisschen so die Pros und die Cons auf. Ist ganz cool. Also stören tut ihn unter anderem, dass sie halt chronisch überall Java einsetzen müssen. Sollen, dass halt wenig Möglichkeiten gibt, neue Technologie einzusetzen.
Das ist schon krass, oder? Wie groß ein Unternehmen so wird und dann einfach so starre Strukturen es gibt, wo man dann die Kreativität killt. Aber ich meine, das ist ja das alte Prinzip. Also
genauso
warum sollte es bei Google anders sein?
Ja, das ist ja überall so. Das ist halt das Enterprise-Syndrom.
Ja. Je größer ein Unternehmen wird.
Halt auch die Geschichte, dass sie halt gezwungenermaßen überall objektorientierte Software schreiben mussten und halt nicht mal sagen konnten, okay, ich möchte das jetzt mal in einer funktionalen Programmiersprache oder sowas schreiben oder in einem funktionalen Programmierstil in einer Sprache, die es vielleicht anbieten würde. Oft ist es halt auch laut dem Blogpost so, dass halt quasi schwere Mängel auf Mikroebene, also jetzt für statische Codeanalyse oder Style-Checks oder sowas für den eigentlichen Code zwar verhindert werden, aber nicht auf Ebene der Architektur. Also dass du quasi, ja, wenn du jetzt irgendwie ein Bullshit schreibst und du machst irgendwie Funktionen, die sind zu lang oder die sind scheiße benannt oder du hältst sie nicht an die Coding Conventions, dann haben die quasi Systeme, die dich warnen und die dir dann quasi nahelegen, das zu ändern, aber die haben halt nichts, was irgendwie dich daran hindert, groben Bullshit in der Architektur zu fabrizieren. So Geschichten. Also fand ich auf jeden Fall mal ganz interessant zu sehen, dass Google damit doch mittlerweile auch so weit ist, dass es halt auch nur ein weiteres großes Unternehmen ist, was auch so langsam träge geworden ist.
Ja. Wie gesagt, es wundert mich jetzt nicht, dass es das geworden ist, weil große Unternehmen haben alles
die gleichen Probleme.
Ja, die gleichen Probleme.
Also und Google Plus stört
dieselben ihn Probleme wahrscheinlich nicht, aber die gleichen.
Genau, also er hat ein Problem mit Google Plus und
manche
mit dem.
Manche haben auch dieselben Probleme.
Mit dem,
je nachdem.
Ja, egal. Lass mal das.
Wollte einfach nur mal rumhaten.
Kein Problem.
Steckdosen.
Genau, ich habe nämlich einen Blogpost gefunden, warum die Steckdose drei Steckis hat, drei Stifte. Speziell geht es hier darum, warum man überhaupt einen Ground braucht, wenn wir noch Wechselstrom haben, und das müsste eigentlich alles funktionieren.
Es gibt ja tatsächlich auch Geräte,
so, ja, ja, es gibt
die nur zwei Pins haben.
Ja, genau, es gibt sowas, und der Artikel oder dieser Blogpost beschreibt relativ gut, warum.
Zum Beispiel die Euro, alle, die den Euro-Stecker benutzen.
Genau, also die Sache ist halt auch, er geht hier auf den US-Stecker ein, und dann kann man den halt schon sehen.
Stecker, oh, wer braucht das?
Da geht's.
Die lassen sich super zusammenklappen. Praktisch. Das ist cool.
Ja, also der beschreibt halt auch, warum. was es da für komische, Zusammenhänge gibt, warum dann auf einmal so Sachen kaputt gehen, wenn sie. Wenn eigentlich alles in Ordnung aussieht, wenn du auch deinen Ground eingesteckt hast, dann warum es halt einfach trotzdem kaputt geht.
Ja. Habe ich ja vor langer Zeit mal in der Schule gelernt, aber könnte ich mittlerweile mir auch mal wieder angucken. Ich habe mich nämlich letztens gewundert, warum denn meine Decken und meine Badlampen da sind noch keine Lampen drin, weil ich bin jetzt gerade umgezogen, warum da denn nur zwei Drähte aus der Wand kommen, keine drei.
Ja, das reicht ja ab einer bestimmten, brauchst du das ab einer bestimmten Spannung. Oder Strom, der dadurch fließt. Strom.
Das ist schon 230 Volt.
Ja, 230 Volt.
Ich habe ja Strom geredet.
Ja, beim Strom kommt's halt drauf an. Also ich meine, die Sicherung, die machen 16 Ampere normalerweise. Aber ja.
Ja.
Nee, also auf jeden Fall sehr interessant. Könnte ich mir tatsächlich auch nochmal angucken, weil ich habe da sehr viel verdrängt. Muss ich gerade feststellen.
Muss man ja auch nicht. Also ich meine, für die meisten Sachen, früher war das ja immer ein Problem, dass du tatsächlich, wenn du an der falschen Stelle angefasst hast, ein Gewischt bekommen hast. Ich meine, heute kannst du ja in eine Glühbirne eigentlich gar nicht mehr so reinfassen, dass du da
so.
eine Gewischt bekommen würdest, weil die ja so weit drin sind und so. Mhm. Deswegen war ja dass du die Sachen nicht verpolen konntest. Und deswegen hat das Ding ja meistens drei Stecker. Also nicht nur wegen Ground, sondern einfach, dass es auch verpolungssicher ist. Dass du den Stecker nur in eine Richtung reinstecken kannst. In Deutschland kannst du ihn ja so reinstecken oder andersrum. Mhm,
genau. Ja. Und darüber redet man tatsächlich auch noch.
Warum? Ja, ich meine, für 90% der Fälle ist es egal, wie rum du den Stecker reinsteckst.
Sollte übrigens bei USB auch so sein.
Tja, aber ist es aber nicht.
Ist es nicht.
Ja.
Genau, worüber noch redet, was ziemlich cool ist, warum es diese Sparks überhaupt gibt. Wenn man überlegt, dass wir eigentlich Wechselspannung haben und eigentlich diese Sparks nur passieren können, wenn du Gleichspannung hast. Genau, mehr will ich da nicht spoilern, sondern die Leute sollen sich das selber durchlesen vielleicht.
Ja, aber es gab ja auch mal die Bestrebung, irgendwie einen Standard auf der ganzen Welt durchzusetzen.
Ja, klar. So wie, und dann haben wir auf einmal noch einen Standard. Bam.
Ja, ich meine, du hast ja bis in Europa, bis auf, ich glaube, hier die komischen die auf UK. Der Insel.
Genau. Ja, aber das ist ja auch keine Europa
eigentlich. Nee, das ist ja nicht Europa. Das ist
auf jeden Fall die EU.
Kannst du ja immer diesen Zweifachstecker kannst du eigentlich überall nehmen. Das finde ich schon mal gut. Selbst in ein paar anderen Ländern auf der Welt funktioniert das.
Ich außer wenn du rüber
nach Amerika, wenn du rüber nach Amerika gehst, hast du halt diesen anderen Stecker, diesen dreifachen.
Komischen
du hast auch weniger Spannung auf den Dingern.
Ja, also die haben 110 halt, Volt.
Die haben ja 110 Volt. Brauchst ja um Laden alles länger, ne? Das ist ja der Witz der ganzen Geschichte.
Nee, nicht zwingend.
Nein, du kommst einfach mehr.
So eine Autobatterie zu laden, bräuchtest du in Amerika wesentlich länger als in Deutschland.
Ja, nicht zwingend. Also die Leistung, die da letzten Endes rauskommt, die hängt ja nicht von der von der Spannung ab. Auch. Aber du kannst ja da quasi mit
wenn du den höheren Strom drauf gibst.
Genau.
Ja. Mehr Stromstärke und dann so.
Bäm.
Ist, glaube ich, aber nicht so, oder?
Ja, keine Ahnung.
Das kann ich dir nicht sagen. Ich
glaube nicht. Ich glaube, da ist einfach dann... ich glaube, die haben auch nicht viel mehr als 16 Ampere Sicherung. Aber weiß ich auch nicht. Keine Ahnung, was die da drauf geben.
Ja, mich haben wir eh.
Aber die haben ja auch ein schlechtes Stromnetz, von daher.
Richtig.
Sind die ja komisch.
Ja.
Wir bauen ja jetzt 4000 Kilometer neue Leitungen.
Vielleicht. 4000 Millionen Kilometer.
Habe ich letztens einen anderen Podcast gehört, der war ganz interessant, und zwar Omega Tau. Mhm. Kennt man vielleicht.
Das glaube ich schon mal gepickt.
Habe ich, glaube ich, schon mal gepickt. Und zwar ging es da um Desertec. Da wurde einer, der da quasi ein bisschen mit am Start ist, interviewt. Und das fand ich eigentlich ganz interessant. Kann man sich mal anhören.
Ja, muss ich dann auch mal machen. Es ist halt echt schade, weil man hatte ja überlegt, ob man so einen Standard macht. Und diese deutsche Sache, also dieser Schuko-Stecker, der war halt auch irgendwie im Gespräch. Aber weil der halt eben nicht verpolungssicher ist, weil du den in beiden Richtungen drehen kannst, ist der das nicht geworden. Und ich glaube, das einzige Land, was wirklich diese UN-Norm irgendwie einsetzt, ist, glaube ich, Brasilien. Wir sind die Einzigen, die diesen...
Ja, wie gesagt, sie haben sich einen Standard überlegt, dann haben wir einen Standard mehr.
Ja, ey, immerhin, Brasilien setzt ihn ein.
Es sind die EU-Länder?
Nein.
Das hat mich jetzt tatsächlich auch gewundert.
Ja, die sind auch nicht so weit weg von der EU. Also...
Doch.
Nein.
Doch.
Nein, Brasilien grenzt direkt an die EU.
Ja.
An mehreren Punkten. Klar. Unser Weltraumbahnhof zum Beispiel.
Ja, Kourou,
Französisch,
aber ja.
Guyana, also, und ja. Mehrere andere
Sachen, die wir einfach mal belagert haben.
Ja, das ja.
Da kannst du einfach hinfliegen und musst nicht mal den Reisepass haben. Da reicht ganz normal
das ist echt awesome. Ein
Perso. Weil das ist ein Inlandsflug.
Das ist echt eine coole Geschichte, ja. Junge.
Toll, ich weiß. Also wer schon immer mal in die Karibik wollte und die Uni verlassen will, that's the place to go.
Okay, ist klar. Genau, was ich hier noch habe, ist ein Blogpost aus von einem Mädel, was in Berlin lebt, aber eigentlich, glaube ich, Amerikanerin ist. Und die bloggt, hat so mal ein bisschen verbloggt, was so ihre Sicht auf die Deutschen ist. Und das sehr ausführlich beschrieben. Das fand ich ganz unterhaltsam.
Sie hat irgendwie 78 Punkte über Berlin, nee, über Deutschland.
Genau.
Deutsche.
Ja, das sind halt so Sachen, weil irgendwie Deutsche sind groß.
Deutsche und sind für Coco Jumbo verantwortlich.
Coco ja, Jumbo? Und das Deutsche können viel essen und trinken und sie mögen Fleisch und
ja, wir beten die Wurst an.
Das ist alles das, was stimmt, oder was? Das, was sie rausgefunden hat?
Ja, nee, das ist
Vorurteile?
Nee, das ist so ihr persönlicher Eindruck.
Okay. Oder also ihr persönlicher Eindruck sind, Große sind deutsch.
Ja. Deutsche
sind groß.
Ja.
Und wir
Große sind deutsch, das ist auch gut.
Große sind deutsch auf jeden Fall. Ah, Gott sei Dank. Ja.
Genau, oder dass Deutsche irgendwie gastfreundlich sind oder ja, so Dinge halt. Kann man sich mal durchlesen, ich fand es durchaus amüsant. Und ansonsten, wie gesagt, ich bin umgezogen, ich hatte nicht so großartig Zeit zum Lesen.
Macht nichts, seid ihr verziehen.
Kein Problem.
Dafür habe ich ganz viel zu heulen.
Das ist echt enttäuschend.
Ich glaube, ich heule nicht alles. Aber Unlimit, offene Files auf System, totaler Scheiß. Also normalerweise hast du ja irgendwie so 1024 Files offen möglich. Danach sagt das System irgendwie, leck mich. Mach ich nicht auf. Und irgendwie habe ich so einen Apache, der
mehr braucht.
Der braucht mehr, genau. Ich weiß nicht, was da los ist. Und dann setze ich das Ding mit Ulimit. Ich glaube, das ist Ulimit minus N.
Und dann explodiert der Apache.
Nein, nee, dann kann ich den neu starten, aber paar Minuten, Stunden später ist es wieder zurückgesetzt.
Ja, weil der einfach selber Ulimit zurücksetzt.
Ich weiß nicht.
Ich glaube, das kannst du mit sysctl konfigurieren. Auch. Also ich hatte da auch schon mal Probleme mit und da muss man irgendwo persistent setzen. Ich glaube, das gibt
es. Es gibt noch diese Security-Conf-Datei irgendwo, genau, ist es nicht irgendwie.
Ja, Security-Conf ist.
Genau, aber selbst da eingestellt, fällt immer wieder zurück auf 1024. Ich weiß nicht, was da los ist.
Das ist einfach kein Apache benutzen.
Genau. Also Apache ist ja super ein Riesen-Cancer.
Ja, das löst mein Problem jetzt mal überhaupt gar nicht.
Doch, du kannst aber den Application-Server so hochfahren. Als Development Server.
Ja, genau. Klar.
Was hast du denn für ein Problem mit Apache? Also, was ist denn dein Problem, was du lösen willst mit Apache?
Webseiten hosten.
Ja. Was? Nur statisch?
Nein, nicht nur statisch.
Ja, dann hast du ja noch ein anderes Problem. Du hast ja noch das PHP-Problem, oder?
Ja, ich habe nur das Problem, dass so viele offene Files sind und das Ding nicht mehr startet.
Ja, vielleicht liegt es ja gar nicht an deinem Apache, sondern an irgendwas, was der Apache dann ausliefert oder benutzt.
Ja, und wer sollte meine offenen Files wieder zurücksetzen? Dass ich will einfach 4000 offene Files haben, wo ist denn das Problem?
Geht nicht.
Ja, doch, es geht ein paar Minuten lang.
Also ich meine, da konnte man in der sysctl, konnte man das konfigurieren, das ist standardmäßig.
Also keiner sollte mehr als 1024 offene Files haben.
Sagst du, ich habe aber mehr als 1024
offene Files. Das kann gar nicht sein. Was machst du denn bitte mit 4000 Files?
Ich weiß nicht, wie viel ich genau brauche, weiß ich nicht. Ich weiß bloß, dass ich über 1024 komme. Kann ja sein, dass ich nur bei 1025 lande. Ich habe sie nicht gezählt, die er aufmacht.
Was zur Hölle, was macht der denn mit so vielen offenen Files? Was benutzt du denn da schon wieder für Krepel-Software? Apache ist schon klar, aber der öffnet ja nicht 4000 Files einfach so.
Na doch.
Ja, der benutzt irgendwie was mit PHP dahinter oder so?
Ja, PHP auch. Der hat einfach extrem viele offene Log-Files. Wenn du 100 Domains hast, 100 Domains hast, jedes schon mal mindestens 2 Logfiles, dann so und so viele Konfigurationsdateien.
Das ist ja, die Config-Files macht er immer wieder zu, oder wenn er weiß, wie es aussieht. Mm. Hey, was ist das für eine krepe Konfigurationsfile, wenn er die ganze Zeit liest?
Er muss die auf jeden Fall beim Starten einmal aufmachen und da macht er über 1000. Also, das ist einfach so. Ich will mehr als 1024 offene Files haben. Ist mir egal warum. Ich will die offen haben. Vielleicht, das geht nicht.
Also. Ja, gut, dann ist es so.
Also, ich glaube, du kannst es in der etc/sysctl.conf irgendwo setzen. Da gibt's, also, was ich jetzt, glaube ich, gerade sehe, ist fs.files-max gleich irgendwas. Ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist, aber das habe ich mal gerade schnell beim Googlen gefunden. Ich paste es mal kurz in den Chat, kannst du dir mal angucken. Vielleicht löst es dein Problem.
Vielleicht, ja.
Gut. Vielleicht, schau mal.
Okay.
Also du kannst da auch in so ein Proc-Device reinpipen. Vielleicht hilft das.
Einfach mal irgendwo was reinpipen.
Dann kann ich, aber da müsste ja, das wird ja Ulimit wohl auch machen. Also das ist jedenfalls, auf jeden Fall war das so mein Mimimi die Woche. Ich habe, glaube ich, noch
Nummer eins. Du hast noch zwei.
Ja, nee, das eine mache ich nächste Woche, dann habe ich für nächste Woche gleich eins.
Du findest auch für nächste Woche noch zwei. Du hast aber so viel zu weinen.
Ja, weil immer irgendwas nicht funktioniert. Das ist scheiße.
Das passiert davon, wenn man Krepe.
Also ich habe bei Max-Files habe ich stehen 7, 9, 9, 3, 8, 4.
Das ist aber schon viel.
Das ist viel, ja. Das löst aber mein Problem nicht mit Ulimit.
Jedenfalls, wenn du Freaky-Software benutzt, dann musst du dich damit einfach abfinden.
Weil
du könntest ja einfach eine Appliance kaufen. Du könntest ja einfach das von S3 ausliefern lassen oder so.
Ulimit sagt immer noch 1024. Also das ist mit diesen Max-Files, hat das nichts zu tun.
Do not care. Also ich hatte das Problem tatsächlich auch schon mal auf dem Mac und zwar mit Node.js. Weil dadurch, dass halt Node asynchron ist und wenn man da auf vielen Dateien auf dem Filesystem rumhantiert, kann es halt schon mal schnell passieren, dass man da 1024 gleichzeitig offen hat, weil man wartet ja dann, bis die gelesen sind und so. Ja. Und dann,
ist ja voll asynchron, man weiß ja nicht, was man gerade offen hat.
Ja, eben. Und dann kann es halt schon mal sein, dass halt die Event-Loop so lange läuft, bis dann halt irgendwie mal die ganzen Files offen sind. Und dann könnte es halt schon mal ein paar tausend parallel sein.
Ja, das war Mediengewitter, oder?
Das war Mediengewitter, glaube ich, ja.
Das hört sich auf jeden Fall danach an, weil das ist genau das Problem, was wir irgendwie mal hatten. Da hat einfach alle parallel
Zeit. Ist ein weiteres Problem ist ja auch, dass quasi ein Socket als Open File zählt. Das
ist ein File-Handle.
Halt, ja, ist ein File-Handle. Und jede Verbindung zu einem neuen Host ist halt dann wiederum ein neues Socket. Und wenn wir da mit Magnets Bilder runtergeladen haben, dann waren das halt auch schnell mal über 1024 parallele Verbindungen.
Tja.
Okay. Aber ja.
Aber das macht ja Ingo eigentlich nicht.
Nee, sowas mache ich nicht. Ich habe nur einen Apache, der irgendwie verrückt spielt.
Okay.
Ja, ja, das ist das Problem mit Apache 1. Nee, also im Endeffekt dürfte das Problem relativ einfach zu beheben sein, wenn du irgendwie mal zuverlässig dieses Limit hochgesetzt bekommst.
Genau, ansonsten machst du einfach die ganze Zeit.
Ja, das hatte ich auch schon. Natürlich, ich habe alle 10 Minuten habe ich mit Ulimit, aber trotzdem hast du ab und zu den Fall, du machst einen Restart von einem Apache und der kackt einfach ab.
Dann musst du es öfter machen.
Ja, ich setze es jede Sekunde, genau.
Nein, jede Minute ist, glaube ich, gut genug.
Aber das ist doch nicht die Lösung. Es muss doch irgendwo, irgendein Prozess muss doch diese offenen Files wieder zurücksetzen. Das kann doch nicht sein. Also vielleicht hat ja irgendein Hörer...
Wenn dir nichts Besseres einfällt, dann schreib doch einfach mal einen Post bei Stack Overflow oder bei superuser.com. Da gibt's bestimmt Leute, die dir helfen können.
Ja.
Und dann kannst du nächste Woche... Das ist jetzt einfach deine Hausaufgabe für nächste Woche, Ingo. Du schreibst jetzt einfach einen Post.
Oder du gehst ins IRC und fragst da irgendjemanden. Gehst zum Beispiel in Raute Syscontrol oder so. Guck mal, ob es den schon gibt.
Gut. Vielleicht weiß ja auch irgendein Hörer was und kann mich mal antwittern. At Ingo Ebel.
Alles ganz leicht. Ingo Ebel, gut.
V-Hosts.
Oh, V-Hosts. Da habe ich ja zwei Sachen gehabt. Eine gerade erst heute.
Ja.
Und zwar mein erstes Mimi ist V-Hosts mit Flex-RAM. Was man immer so hört, so ja, du kriegst hier, wenn wir gerade genug RAM frei haben, dann kriegst du den voll zugesichert, halb zugesichert. Und wenn wir ihn nicht haben, dann kriegst du halt not enough RAM Errors auf dein System. Das heißt, du hast irgendwie 512 oder genau, 512 Megabyte hast du so zur Verfügung und dann kriegst du nochmal 512 Megabyte, wenn es halt gerade da ist. Das ist prinzipiell eine gute Idee, wenn es so funktionieren würde, wie man sich das vorstellt, weil eigentlich ist es so, wenn dir dein RAM ausgeht, dann soll er anfangen zu swappen, halt, soll er halt langsam werden. Aber wenn er halt diesen komischen Flex-RAM hat, dann sieht es für ihn aus, ja, ich habe ja einen ganzen Gigabyte RAM, ich kann den ja voll machen und ich muss ja gar nicht swappen.
Ja.
Und dann grabt die halt die ganzen Prozesse weg einfach, weil die alle keinen RAM mehr haben und können nichts mehr allocaten.
Ach du Scheiße.
Und das ist halt einfach ein super Scheiß. Und der hat halt irgendwie halt noch seinen komischen Swap, wenn er wirklich mal ein bisschen mehr braucht, dann sage ich, okay, jetzt soll er halt das nehmen. Und das Problem ist halt, dass, also meins war auf so einer OpenVZ-Virtualisierungskram und das Ding hat einfach so RAM-Verbrauch. Und du weißt nicht, wo es herkommt, weil ja der Kernel irgendwo anders geladen ist und dann schwankt es einfach super übel, schwankt so 100 Megabytes irgendwie so hoch runter und du weißt nicht, was macht denn das System? Es macht eigentlich nichts. Und es eilt die ganze Zeit und wartet darauf, dass nichts passiert und der RAM schwankt einfach so hart.
Ja, was man will, ist KVM oder so richtige
oder
Virtualisierung, wo es einfach fest definiert
ist. Genau, und das habe ich mir auch tatsächlich diese Woche geholt. Ich habe mir mal so eine Xen-Maschine geholt mit 256 Megabyte, der nicht schwankt, sondern der wirklich da ist und ja, den man dann auch benutzen kann und wo du auch deinen Kernel selber laden kannst.
Ja, und ich meine, du hast ja bei KVM zum Beispiel auch die Möglichkeit zu sagen, hey, wenn da zigtausend Maschinen laufen, die alle denselben Kernel und dieselben Libraries geladen haben, kann der das im RAM nämlich auch zusammenmatchen.
Ja, der kann das dann da zusammenmatchen, aber der soll es nicht einfach irgendwie zusammenmatchen und dann sagen, oh ja, du hast ja schon 300 Megabyte RAM verbraucht für nichts.
Ja,
das ist dumm. Weil also die KVM-Kiste, die ich mir geholt habe, die hat, die kommt halt mit 256 und jetzt, wenn das Ding komplett hochgefahren ist, läuft es auf 21 Megabyte. Und zwar konstant. Und es macht nicht irgendwas 200 Megabyte hoch runter. Mhm. Und fucking Kafak.
Aber Ingo, ich habe da eine Idee, an was es liegen könnte. Kann das sein, dass U-Limit nur die Anzahl der möglichen File-Handles für deine aktuelle Shell-Session setzt? Und dass, wenn du dich dann ausloggst und wieder einloggst, dann bekommst du eine neue Shell und könnte das sein? Also, weil ich habe jetzt hier ein bisschen bei superuser.com rumgesucht und was hier steht, ist, dass man das in die etc-Profile oder in deine Bash-RC oder sowas reinschreibt von dem entsprechenden User.
Okay.
Und das dann quasi mit jeder neuen Login-Shell, die der bekommt, wobei, das ist
aber es muss systemweit auch gehen. Also ich restarte zum Beispiel.
Der weiß ja nicht, für welchen User das sein soll. U-Limit gilt ja immer nur für einzelne Benutzer.
Nee, du kannst U-Limit auch komplett weit setzen, oder?
Also ich glaube, das Limit, was du mit U-Limit setzt, gilt immer nur für die einzelnen Benutzer. Soweit ich weiß.
Ja, das ist genau.
Was ist denn etc-security-limits.conf?
Genau, da habe ich es auch eingetragen.
Dann muss es da stimmen.
Da kannst du auch userbasiertes sagen. Yeah. Aber vielleicht müsste man.
Da kannst du aber auch Stern sagen. Dann sagst du Stern, Soft, Hardcore. Weiß ich nicht. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich da auch, also dass ich da schon mal irgendwo drum rumgefummelt habe. Und hier kannst
Ich hatte da auch schon mal was, aber ich habe das dann in einer Launch-Day-Konfiguration bei Mac, glaube ich, eingetragen, als ich da die Probleme hatte. Ich habe nämlich vorhin nachgeguckt, mein U-Limit ist hier irgendwie auf 2500 irgendwas.
Das würde mir reichen. Ich will bloß mehr als 1024. Das würde mir
reichen. U-Limit minus A oder was war's? Ja, minus A war's.
Mhm. Ja, minus N.
Unlimited.
Minus A siehst du alles. Dann listet er dir alles auf.
Genau,
minus N. Ich habe aber auch tatsächlich bis 1024.
Ja, es reicht ja auch da meistens.
Kannst du mal kurz gucken, wenn du eine neue Shell aufmachst und dann U-Limit setzt, ob er das dann übernimmt und wenn du die Shell wieder zumachst, dann nicht? Also das wäre jetzt meine Idee, dass es vielleicht
einfach... 2001. Oh, exceeds Hard Limit. Oh, oh.
Exceeds Hard Limit.
2048 vielleicht?
2000. Ich probiere es auch mal kurz hier.
Das geht auf jeden Fall nicht. Also geht das nicht? Ist nur für die aktuelle Session.
Dann kann es natürlich sein, dass du es einfach für deinen www.data-User
setzen musst.
Aber
ich setze es ja in eine Security Limits Conf, setze ich es ja. Wo willst du es sonst noch setzen?
Überall.
Setz
doch einfach im
Init-Skript. Oder in der Standard-Shell, ich weiß es nicht.
Nee, setz doch einfach im Init-Skript, da wo das quasi, solange es die noch gibt, kannst du es da noch setzen.
Ja, du kannst es im Init-Skript reinschreiben, wäre eine Möglichkeit.
Ins was?
Ins Init-Skript.
Ja, sag ich ja. Ja. Habe ich gerade gesagt, oder?
Ja, ich habe dich wiederholt.
Ach, Gott sei Dank. Schon gedacht.
Du bist taub. Ja, ich experimentiere mal auch mal ein bisschen rum, vielleicht weiß ja auch noch irgendein Hörer was. Ich habe noch eine zweite Sache, die mich diese Tage angekostet hat. Es gibt so ein, oder es gab so ein unofficial Alsa-Wiki, wo echt extrem viele coole Sachen drin standen. Egal, wenn man jetzt was mit Jack oder Alsa oder irgendwas mit Linux Audio gemacht hat, findet man extrem viele Links nach alsa.open.
Fund.
Ja, Fund nach alsa.open source, also ne, abgekürzt src.org, und das Ding ist irgendwie weg. Gibt's nicht mehr.
Gibt halt bloß noch eine Headline jetzt.
Ja. Aber es ist, ich brauch das. Weil ich habe da so ein paar Links.
Reicht dir nicht die Headline?
Nee, die reicht mir nicht.
Ich bin so aus, du bist der Source Code von der Seite.
Da steht nichts drin. Was.
Da steht nicht so arg viel drin, auf jeden Fall. Da sagt er.
Toll.
Gecentered.
Das.
Ja, aber du hast ja immer noch die History, wie heißt die Seite, archive.org.
Ja, aber der wird nicht das ganze Wiki durchgecrawlt haben.
Wenn du Glück hast.
Archive.org habe ich jetzt noch nicht probiert.
Das nächste, was du machen musst.
Ja, es gibt irgendwie keinen Mirror von dem Ding. Ich habe nichts gefunden und ich habe auch keine Ahnung, warum das weg ist. Das macht keinen Sinn. Es gibt noch dieses offizielle Alsa-Wiki, aber da stehen halt nicht so viele Tipps und Tricks drin wie in dem.
Fies.
Das ist totaler Scheiß, das ist nicht
fies. Muss ich mal anschreiben.
Das ist totaler Dreck, ist das.
Verdammt.
Ich brauch das.
Gottverdammte Huren, ey. Einfach welche Webseiten schließen, ey. Ich hab gedacht, das Internet ist persistent für immer da.
Ja.
Genau, für immer.
Gott. Für immer. Ich verlasse mich auf dieses Internet, nur auf Links.
Links, nicht auf rechts, nur auf Links verlassen.
Genau. Und dann ist es weg.
Das ist echt eine traurige Geschichte.
Das ist scheiße. Also wenn einer weiß, was mit alsa.opensource.org passiert ist und warum
es nicht mehr da ist. Vielleicht ist auch einer, ist ja gerade der Admin dabei und der soll es wieder hoch.
Nein, das ist schon seit mehreren Wochen so.
Das heißt, du meinst, der Admin ist weggestorben.
Die haben einfach eingesehen, dass alsa scheiße ist und wollen das nicht mehr machen.
Nee, aber alsa ist das Einzige, was funktioniert.
Ja.
Ey, ich meine, ich hatte
viele Treiber,
also vor irgendwie 3 Jahren hatte ich auch mal alsa probiert und hat es nicht funktioniert, aber jetzt funktioniert es.
Was? Und mit was hast du dann deinen...
Ja, gar nicht, weil es kaputt war.
Also du hast einfach keine Töne abgespielt.
Nee, es war einfach kaputt und du musstest super lange rumfrickeln, bis es funktioniert. Aber jetzt funktioniert es einfach so, ohne dass du irgendwelche Config-Files anpackst. Und das ist ziemlich cool.
Ja, aber du kannst extrem viel in den Configs machen. Das ist ja das Geile. Ja, du kannst dir irgendwie alles zurechtpatchen, was du da willst.
Ja, aber das ist ja auch ein Riesenscheiß eigentlich.
Ja, aber das brauche ich halt.
Oh, ich habe es letztens
Audio
auch,
braucht es.
Ich habe das letztens auch hinbekommen, dass mein Laptop über HDMI Audio abspielt. Was ich ziemlich cool finde. Ne?
Ohne Knacken. Wow.
Und der Trick war dabei.
Also wenn ich deine Freundin richtig interpretiert habe, dann hast du dafür eine ganze Weile, ganz schöne Weile gebraucht.
Also der Trick war dabei, SPDIF zu unmuten.
Zu unmuten.
Ja. Also ich habe da schon so Sachen.
SPDIF 1 war's.
Ja. Ja, ich habe da schon so Sachen mitbekommen. Bei Marc war es zum Beispiel so, dass bei dem seinem was ist denn das? HT-PC. Da musste er irgendwie die Soundkarte, glaube ich, deaktivieren, damit er dann Sound über HDMI
also,
abgespielt hat. Das
also
war sehr seltsam.
Was man da normalerweise macht, man nimmt einfach ein anderes Hardware-Device quasi und sagt Alsa halt, dass er das als Standard nehmen soll. Und dann funktioniert das eigentlich auch
oder so.
Gut. Und man muss es unmuten, man muss SPDIF 1, wenn ihr ein Acer Aspire 1810 habt oder ein Acer Aspire 1, dann müsst ihr das unmuten, ansonsten geht's nicht. So. Wo waren wir? Achso, genau, da waren wir noch mehr V-Host-Probleme, den ich gerade erst heute hatte. Ich hatte einen Anruf.
You get what you pay for.
Ja, aber kein Problem. Ich bin damit vollkommen zufrieden und bin direkt umgestiegen. und zwar V-Hosts mit krepeliger I.O. Problem war, ich habe Graphite ausprobiert und ich finde das super cool und das macht total die tollen Sachen. Und das grafifiziert hier all den Scheiß und das einzige Problem ist, dass man dafür relativ gute I.O. braucht.
Scheinbar.
Also er schreibt halt relativ viel auf die Platte, ganz viele kleine Files halt, weil er halt die ganzen Statistiken in einzelne Dingsies ablegt und nicht in eine dicke Datenbank, wenn du es normal benutzt. Und hier war es dann so, das war wohl zu viel für den für das Wirtsystem und hat dann wohl die anderen V-Hosts auf dem System auch beeinträchtigt. Und zwar so hart, dass sie gemeint haben, dass sie meine Kiste runterfahren müssen. Genau,
wahrscheinlich durfte nämlich auf dem kompletten Host-System nur 1024 offene Files.
Wahrscheinlich. Irgend sowas.
Ja, wahrscheinlich.
Irgend sowas.
Jedenfalls, das war ein bisschen blöd. Und hatte ich halt heute einen Anruf, in dem ich gefragt, was los ist. Ich habe gedacht, ja, ich mache irgendwie so Graphen und Statistiken. Und so, ja, okay. Dann muss ich mich mal wo umschauen, wo das besser funktioniert. Hör auf damit. Ich habe gesagt, ja, okay, ich guck mal, was los ist. Und ich gucke jetzt mal, ob ich vielleicht dieses I.O.-lastige Zeug nicht auf billigen V-Hosts mache, sondern halt irgendwo, wo ich quasi I.O. selber habe und nicht mich mitteilen muss.
Ja.
Aber ja, ist auf jeden Fall interessant. Vielleicht war es auch irgendwas anderes, aber es ist jetzt jedenfalls weg und ich habe meine Kiste. So. Ja,
genau.
V-Hosts sind schon kreblig, aber sind halt super billig dafür.
Ja.
Ja.
So.
Sind wir schon durch mit den Bimis.
Ja,
so schnell.
Genau.
So schnell.
Und unser Rechner fängt ja auch schon wieder an, groß rumzujaulen. Ich glaube, der will auch bald nach Hause.
Ja, ja.
Was haben wir noch? Die Picks, oder?
Die Picks.
Dann sind wir durch.
Ja, wir haben quasi unser komplettes Thema übersprungen.
Ja.
Ja, mit okay, Absicht.
Sehr gut.
Weil sonst brauchen wir zu lange heute.
Ja, perfekt. Ja, dann können wir nächste Woche ein bisschen quasi länger diskutieren. Da ist vielleicht dann auch nicht so warm und so.
Wir können einfach sagen, ja, alle zwei Wochen gibt es nur coole Themen.
Und außerdem haben wir ewig lange über System-D geredet. Das war ein Thema
genug. Das war ein super Thema.
Pick. Pilot.
Pilot.
Hattest du das nicht schon mal?
Hatte ich das schon mal? Ich weiß nicht. Wenn ich es nicht schon hatte, dann mache ich es einfach nochmal.
Ja, gut, dann
sag und mal. Das ist quasi ein Ersatz für, wie heißt das Ding? Das Java, die Java-krippige Software. Gott, wie heißt denn die?
J-Downloader?
J-Downloader, genau.
Oder hieß das so?
Ja, das heißt J-Downloader. Und es gibt ja immer wieder Sachen, die gibt es nicht in Usenet mehr, weil sie halt zu old sind, irgendwie schon 2 Jahre oder so. und dann ist halt schon viel zu alt. Und deswegen, vor allem das andere gibt es ja Hoster, Premium, Normal-Hoster. Und weil man ja nicht irgendwie in seinem Webbrowser die ganzen Sachen anklicken will, wenn man irgendwie größere Linux-Distributionen runterladen will, dann nimmt man den Pyload, weil JDownloader super scheiße ist und das Ding funktioniert und ist schnell. Und er macht diese.
What the fuck?
Einfach ignorieren. Einfach ignorieren.
Bist betrunken.
Ja, Flydie dreht sein Notebook rum und.
Nee, da hat gerade jemand getwittert, wenn man das neue Twitter-Logo.
Oh Gott, das war ja fucking
nur. Ja,
und in Wirklichkeit war es nur ein Trigger, welche Leute das alle machen und das wird dann.
Genau, und du machst es sogar noch live in dem Podcast, wo es einfach für Ewigkeiten festgehalten ist.
Das sieht doch keiner.
Aber hört jeder.
Ja. Ja. Nee, ist tatsächlich so, wenn man das neue Twitter-Logo auf den Kopf dreht, dann sieht es aus wie Batman.
Das müssen wir jetzt alle ausprobieren.
Komm, ich brauch's jetzt auch hier.
Ja. Pass auf. Twitter, komm.
Komm.
Jetzt drehen wir alle mal unseren Bildschirm um.
Aber ich weiß nicht, achso, ja gut.
Sieht aus wie Batman, das Kleine da oben.
Jetzt dreh nur du, damit ich mir das nicht auch anschauen muss.
Sieht aus wie Batman? Hä?
Bist du betrunken?
Ach, sieht nicht aus wie Batman. Einfach.
Hä? Wo sieht denn das aus wie Batman?
Na,
mit ganz, ganz viel. Seit wann hat denn Batman solche Haare?
Mit ein bisschen
Fantasie. Geh doch weg!
Ja, nee, ihr hättet da gar nicht drauf eingehen sollen. Ich wollte es nur mal ausprobieren.
Komm, wenn du dein MacBook da nimmst und es einfach umdrehst, das sieht an sich schon bescheuert aus. Wenn du dann noch mit der Ausrede kommst, das sieht aus wie Batman, dann müssen wir einfach denken, da hast du nicht mehr alle.
Also gut. Ich hab gerade gelesen vom Last.fm League, die irgendwie 17,3 Millionen RAW MD5 verloren haben.
Ja, das ist immer gut, also immer mehr. Ich bin
95%
ja,
gecrackt schon, das ist halt
schon. Ich finde, es muss immer mehr sein.
Jedenfalls, Pilot, wenn ihr auch dieses Problem mit den Linux-Distributionen habt, die nur bei Freehostern sind, kann ich empfehlen. Und wenn es bei euch langsam ist, dann müsst ihr irgendwo eine Config einstellen, nicht native, sondern threaded. Sucht einfach danach im Internet und ihr werdet fündig werden.
Nein, es sieht immer noch nicht aus wie Batman.
Sieht nicht aus wie fucking Batman. Okay. Alter, hast du noch nie Batman geguckt, oder?
Nein, 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 Batman!
Du hast erschossen dafür.
Einfach ignorieren. Ah, ich. Ja, genau.
Redis?
Ja, ich habe jetzt hier Dinge, die wir eigentlich schon öfters mal angesprochen haben. Die gehören eigentlich zusammen. Und zwar Redis in Kombination mit Sinatra. ist einfach ein super cooler Stack, mit dem man schnell mal Web-Applikationen bauen kann. Habe ich jetzt mal so für so ein Studienprojekt angefangen.
Aber dafür brauchst du ja schon ein paar mehr Daten als nur für eine normale Web-App.
Warum?
Ja, weiß ich nicht, weil für alles andere ist es Overkill.
Nee. Für Redis brauchst du ja nicht viel Daten, zwingenderweise.
Nee, aber ich meine, dass du das quasi begründen kannst, dass du Redis genommen hast, brauchst du viele Daten eigentlich.
Nee. Das ist einfach ein simpler, schneller Store und das Datenmodell bei uns ist so einfach, dass es in das Modell von Redis direkt reinpasst. Wir haben einmal einen Namespace, dann haben wir darunter einen Username und darunter speichern wir in einem Sorted Set mit einem Score generiert gewichtete Daten. Also einen String, eine ID. Und mehr haben wir in dem Datenset nicht. Und da wäre es totaler Overkill gewesen, sowas jetzt auf sowas wie MySQL oder sowas abzubilden, weil Redis einfach vom Datenmodell her viel, viel einfacher war und eine viel einfache API darstellt, da bietet. Und Sinatra ist halt auch ein cooles Ruby-Web-Framework, was halt im Gegensatz zu so großen Sachen wie Django oder Rails halt auch noch echt einfach zu verstehen ist und wo man halt auch einfach mal einfache Services in einer File zusammenbauen kann. Wo man nicht, genau. Und ich habe mir da so ein kleines Projekt zusammengeschustert, wo ich dann auch schon ein bisschen nach Model View Controller trenne. Aber das ist halt alles sehr, sehr leichtgewichtig und funktioniert alles gut genug. Und ich habe da echt innerhalb von kurzer Zeit was zusammenbekommen, was benutzbar war, und das fand ich eigentlich doch ganz beeindruckend.
Ja. Das ist gut. Also Redis und Sinatra.
Ich verstehe das Example tatsächlich nicht. Kannst du das kurz erklären? Du hast hier get, hochkomma, slash hi,
ja.
Do. Wie kann das funktionieren?
Das ist eine interne DSL, der registrierte
in Root. Das hat mich tatsächlich auch
gewundert. Also das get ist ein Funktionsaufruf.
Das hätte ich jetzt nämlich auch gedacht, aber do habe ich da nicht verstanden. Weil das ist ja eigentlich ein
do ist eine Closure. Du sagst praktisch, also du rufst die Methode get auf, übergibst dir einen Parameter hi und ja, übergibst dir dann eine anonyme Funktion, die mit do end in dem Fall bezeichnet wird. Und da returnst du in dieser Funktion quasi einen String und der wird dann zurückgegeben. Das heißt quasi, wenn du auf deinen...
Das ist aber schon echt kreblich.
Nee, das ist super einfach.
Ja, nee, das ist super einfach, wenn man es schon mal gesehen hat.
Ja.
Aber für alles andere, wenn du damit neu anfängst, sieht es halt schon echt
falsch aus. Ja, das ist aber überall. Also wenn du irgendwas noch nie gesehen hast, dann sieht es überall
komisch aus. Nee, also ich hab zum Beispiel schon mal Ruby gesehen, aber ich habe das nicht verstanden.
Okay.
Weil das, also okay. Na gut, vielleicht bin ich auch einfach doof.
Kann ja
auch.
Also ist im Endeffekt, wenn man zum Beispiel, also ich habe halt schon vorher Node gemacht und da dieses Connect oder Express Framework, also die beiden Frameworks benutzt, die ja relativ, also das eine setzt auf das andere auf, also wie war's? Express setzt auf Connect auf, so rum was. Und da sind die APIs auch relativ ähnlich. Also da hat man noch eine bisschen andere Syntax und man muss mehr öfters Function schreiben und geschweifte Klammern hinmachen.
Also ich finde es halt immer ein bisschen blöd, wenn du eine eigene DSL für irgendwelchen Kram schon wieder brauchst. Obwohl es ja eigentlich nichts macht. Das finde ich halt
ja, immer. Ja, das ist halt relativ. Also ich finde, das ist gut genug.
Also ich finde, das wäre gut genug, wenn du dafür keine DSL brauchen würdest. Aber
ja, also sagen wir es mal so, DSL ist da ein bisschen zu hoch gegriffen, weil das ist einfach eine Ruby-API, die man halt so schreiben kann, als wäre es eine, das ist alles komplett valides Ruby, was du so runterschreiben kannst.
Alles klar. Na gut, vielleicht, wie gesagt.
Ja.
Aber wenn man Ruby kann, dann ist es bestimmt
voll gut. Sinatra ist ein cooles Framework und ist einfach für so kleinere Sachen, wo man jetzt nicht den super Overhead braucht, das ist einfach echt cool, weil man echt schnell was gebacken bekommt.
Mhm. Ja. Okay, cool. Okay, und ich habe noch ein kleines Programm, nennt sich Gorse.
Das hatten wir, glaube ich, auch schon mal.
Hatten wir schon mal? Ja. Coole Sache, wenn man ein Git-Repository hat, was man
einfach. Bei mir war es kaputt, wo ich es probiert
habe. Echt, hier sieht es so cool aus.
Oh shit, das macht total bunt
und schön. Es ist bunt, da kommen Leute an, die irgendwelche Dateien ändern und man sieht so, wie Leute zusammen coden, die dann so reinfliegen und rausfliegen und Sachen ändern. Und man sieht oben die Zeit und man kann auch sagen, Startpunkt sowieso erst und pipapo. Ja. Einfach mal schön, um zu visualisieren, wie mehrere Leute an einem Projekt coden.
Kann man das auch für irgendwas Produktives einsetzen? Oder ist das
einfach nur schön? Das sieht einfach nur schön aus,
okay, glaube
ich. Ich wüsste nicht, wofür man das produktiv braucht.
Aber ich auch nicht. Deswegen habe ich gefragt.
Auf jeden Fall nett anzusehen. Man sieht dann so als Baum.
Also cool wäre es, wenn es irgendwie als Web-Application mit diesem ganzen 3D-HTML-Scheiß laufen würde.
Nö.
Nö. Weil dann könntest du allen zeigen, wie cool dein Source Code ist.
Ja, so. Aber hier so kannst du so, ja. Das kann ja jeder bei sich persönlich selber machen.
Ja, das macht aber keiner.
Nee, und du kannst auf jeden Fall mit ein paar, ich weiß nicht mehr, welche Tastenkombination das war, siehst du auch, was es ist.
Einfach mal alle Tasten drücken.
Nee, jetzt sind es auf jeden Fall
noch Blöcke.
Welche Farbe er hat, ist es, genau, ist es HTML, ist es JavaScript, ist es C, ist es. Was weiß ich, Ruby zeigt er dir auch an, wie viele Objekte, die gerade rumfliegen auf deinem Bildschirm, was ist.
Ja.
Ja. Kann er dir auch anzeigen. Voll coole Sache so.
Auf jeden Fall.
Und die verschwinden auch mit der Zeit dann wieder. Also, Gorse. Kleines gut. Programm, was mit dem man sein Versionskontrollsystem.
Ist nicht so klein, oder? Das ist schon relativ groß.
Ich weiß gar nicht, keine Ahnung. Pac-Man install bla oder Yaourt install bla und dann war's da.
Voll gut.
Ja, dann sind wir durch mit der Sendung. Vielen Dank fürs Hören. Das war Binärgewitter Talk 17. Ich wünsche euch wie immer eine frohe Zeit.
Habt Spaß.
Passt auf euch auf.
Und so.
Versucht nicht zu sterben.
Versucht einfach nicht zu sterben.
Genau.
Und werdet kein Fotograf, wenn ihr nicht dazu geboren seid. Oder nee, wenn er es nicht könnt. Weil sonst.
Oder wartet,
sonst kommt ihr auf diese
Webseite. Wartet zumindest, bis er was könnt, bis er es veröffentlicht.
Genau.
Genau.
Nicht warten, sondern machen und dann erst veröffentlichen.
Na,
also erstmal ganz viel machen und das ist alles scheiße und dann ist man irgendwann gut und dann kann man es auch veröffentlichen.
Ja, wie gesagt, warten mit veröffentlichen.
Ja. Warten mit veröffentlichen, aber es wird halt nicht besser über die Zeit. Das ist super.
Außer
du bist super wichtig irgendwann.
Außer weißt du, 10.000 Stunden.
Ja, 10.000 Stunden, genau. Erstmal 10.000 Stunden fotografieren. Das musst du erstmal machen.
Auf jeden Fall. Ja, fotografieren und bearbeiten und so, da kommt ja noch viel dazu.
Ja, aber nur wenn du es machst halt.
Ja, natürlich.
Und wenn, dann auch bitte so bearbeiten, dass was Gutes bei rauskommt. Also da bei you'renotaphotographer.org, .com haben sie auch Sachen bearbeitet, wo du gedacht hast, wenn man es so gelassen hätte, wäre es vielleicht gut, ganz gut gewesen.
Ja, ja. Komm, lass uns doch einfach verabschieden, dann können wir das in die Postshow schieben.
Tschüss!
Ciao.
Ciao.